So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen BSN-Team-Podcast-Folge Nummer 115. Wir wollen heute als Anfangsthema über Spielen im Klassenzimmer sprechen und dazu habe ich mir kompetente Hilfe geholt, weil ich bin kein Lehrer, ich bin auch keine Fachkraft. Mit mir an meiner Seite sind Nils, René und Dani. Hi zusammen.
Hallo.
Hi. Hi.
Soweit ich weiß, René und Dani, ihr habt die Fachkraft für Gesellschaftsspiele schon hinter euch. Nils strebt das noch an und Nils und René kennt ihr ja schon aus dem Podcast, Dani noch nicht. Magst du dich mal ein bisschen vorstellen, Dani? Was machst du für Brettspiel-News?
Ja, hallo, ich bin Dani und rezensiere seit letztem Jahr und bin jetzt heute durch die Fachkraft-Fortbildung hier im Podcast-Team gelandet.
René hat dich geködert, ich weiß es genau.
Genau.
Ja, mea culpa.
Genau. René, du hast auch das Thema auf den Tisch gebracht. Nein, das war Nils, glaube ich. Mhm. Ja. Wie dem auch sei, wer möchte denn was über die Fachkraft über Brettspiele erzählen? Was gehört da dazu?
Also im Grunde genommen ist es relativ einfach. Ich kann da, glaube ich, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und zwar ist die Fachkraft für Brettspiele, hat sie es eigentlich auf die Fahne geschrieben, den pädagogischen Nutzen von Brettspielen so ein bisschen hervorzuheben, zu publizieren, bekannt zu machen und weg davon zu kommen, zu sagen, es ist ja nur Spielen. Weil im Grunde genommen ist in jedem Spiel ein pädagogischer Wert, den man nicht unbedingt sehen sollte. Das finde ich auch immer ganz wichtig, dass man beim Spielen nicht das Gefühl hat, irgendwie das vermittelt zu bekommen, ich lerne da jetzt konsequent was, sondern das ist eigentlich so die zentrale Aufgabe der Fachkraft für Brettspiele, Spiele so zu verbreiten, dass man nicht merkt, dass man wirklich was lernt. Das war so die Grundidee eigentlich von diesem Thema. Und dann irgendwann gab es dann da die ersten Seminare, das war, glaube ich, vor Corona sollte es anfangen, dann kam Corona, dadurch ist es dann alles ein bisschen in den Hintergrund geraten und die Christina Valentine Brandt hat dann die Brettspielakademie ins Leben gerufen und darüber halt diese Fortbildungskurse ins Leben gerufen, fokussiert sich tatsächlich oder die Hauptansprechpersonen sind da Leute, die im pädagogischen Leben, im sozialen Leben sehr engagiert sind und sich gerne weiterbilden möchten, um das dann halt in Kindergärten, Schulen, in sozialen Einrichtungen, in sonstigen Möglichkeiten einfach publik zu machen.
Okay, also du hast deine Ausbildung schon hinter dir. Dani, du hast das auch schon alles gemacht. Kannst genau. Du vielleicht noch was da dazu sagen? Deine
ja.
Sicht der Dinge?
Also das, was René schon erklärt hat und die Idee von der Christina Valentina Brandt war halt auch, Fachkräfte in den Einrichtungen zu haben, die mit diesem Bildungsmedium umgehen können. Weil man das ja doch oft sieht, dann gibt es den Spieleschrank in der Kita oder in der Schule, aber die Spiele, die darin sind, die kennt keiner so wirklich. Niemand hat die Regeln gelesen und es weiß auch keiner, ob die vollständig sind. Und dass da einfach ja qualitativ vernünftige Spiele stehen, mit denen die Leute auch umgehen können. Und vor allen Dingen auch Eltern und anderen Erwachsenen den Wert dieses Bildungsmediums klar zu machen, dass ihnen halt auch bewusst wird, was da alles drin steckt in so einem Spiel und wie viel Kinder damit lernen können, aber auch Erwachsene. Ja.
Aber wie kommt ihr dann an die Eltern ran? Bei Elterngesprächen spricht ihr das da an? Oder einfach über den Weg der Kinder, also mit den Kindern zusammen spielen und denen das dann vermitteln und die tragen es dann nach Hause?
Also ich kann da mal ein bisschen vielleicht aus meiner Geschichte erzählen, wie ich da überhaupt dran gekommen bin. Also Brettspiele spiele ich seitdem ich, weiß ich nicht, 5 bin, 6 bin, keine Ahnung. Und ich bin dann irgendwann mit meiner Tochter im Kindergarten gewesen. Die bringt irgendwann die ersten Kinder mit nach Hause. Und dann habe ich gesehen, dass dieses Kind, was da bei uns saß, mit uns spielen wollte und nicht mal in der Lage war, einen Würfel zu werfen. Hatte da noch nie einen Kontakt mit. So, und ich komme jetzt eigentlich nicht aus dem Bereich der Kindererziehung oder so. Ich bin also in ganz anderen Segment unterwegs und habe mir gedacht, boah, das kann es nicht sein. Dann bin ich durch meine Frau tatsächlich auf diese Weiterbildung gestoßen und habe gedacht, boah, das ist genau das, was ich machen möchte. Ich möchte den Kindern im Kindergarten vermitteln, was Spiele können, wie viel Spaß Spiele machen und wie viel Unterhaltungswert das wirklich bietet. Und dann bin ich halt hingegangen, habe halt mit dem Kindergarten zusammen eine neue Spielesammlung zusammengestellt, habe dann mit den Kindern die Spiele gespielt, mit den Erzieherinnen und Erziehern die Spiele gespielt, denen gezeigt, wie man diese relativ schnell und unkompliziert erklären kann, weil es ist ganz wichtig, gerade bei den kleineren Kindern, weil wenn die nicht nach 2 Minuten spielen können, dann werden die unruhig, dann sind die abgelenkt, dann haben die keinen Bock mehr. Das heißt, wie erkläre ich den Kindern die Spiele, wie bringe ich das nah? Wie erkläre ich den Erziehern, warum das jetzt coole Spiele sind, warum die nicht nur Spaß machen, sondern was die vielleicht auch für einen Mehrwert haben, sei es Geschicklichkeit oder das erste Zählen lernen oder einfach nur Farbenlehre, so ganz primitive Sachen eigentlich. Und das war eigentlich so der Mehrwert. Und dann sind die Kinder natürlich dann auch nach Hause gelaufen und dann treffe ich irgendwann die erste Mutter in einem Restaurant. Wir wohnen hier in einem relativ kleinen Kaff, da kennt jeder jeden. Und dann hatte das Kind ein Spiel in der Hand, das ich in dem Kindergarten vorgestellt hatte. Und die Mutter saß da mit dem Kind am Tisch und hat das gespielt und hat sich dann bei mir informiert, was es denn da noch so geben würde. Und bei uns läuft es tatsächlich viel über Mundpropaganda. Hier wissen mittlerweile relativ viele, was ich so mache, weil, dass ich auch relativ viel mit Brettspielen unterwegs bin. Und es kommen tatsächlich dann auch Eltern zu mir und sagen, hey, kannst du mir nicht mal einen Tipp geben oder kannst mir mal ein Spiel ausleihen oder kann ich mir es mal anschauen? Und so funktioniert es quasi bei uns im Kindergarten durch aktive Propaganda, nenne ich es mal, die Kinder spielen lassen und die tragen das dann schon relativ gut nach Hause.
Boah, voll schön. Richtig cool. Bei meinen Kindern im Kindergarten war mal eine Kinderpsychologin zu Gast. Die hat einen kleinen Vortrag gehalten, also den Eltern dann einen Vortrag gehalten. Und sie hat auch gemeint, sie hat schon Kinder gehabt, die nicht mal ein Buch umblättern konnten, weil die einfach so eine Wischbewegung gemacht haben, wie bei einem Tablet, und konnten Bücher nicht bedienen, in Anführungszeichen. Das sind dann natürlich auch die ganz harten Fälle, aber so wie du jetzt auch sagst, wenn Kinder nicht mal würfeln können, weil sie eben noch nie ein Spiel in der Hand hatten, ist schon ein bisschen traurig. Und das denen dann herzubringen, ja, richtig schön.
Ich habe das auch schon in Jahrgang 5, 6 erlebt übrigens. Also auch so, dass die wussten nicht mal, wie sie die Karten halten sollen. Ne? Und da habe ich auch gedacht, na gut, eigentlich bräuchte ich vielleicht da sogar Kartenhalter dann, wenn man die am Anfang so ranführen will. Also das zieht sich hoch. Ne? Das gibt wahrscheinlich wirklich Familien, wenn die das nicht irgendwann mal anfangen, dann zieht das einfach nie ein. Und dann ist halt die Frage, wann kommen sie das erste Mal in Berührung, ne? Und das kann dann halt auch sehr, sehr spät sein.
Lieber später als nie. Aber dafür bitte
das jetzt auf jeden Fall,
und startest die Projekte.
Ja, das auf jeden Fall.
Das Gegenteil sieht man ja auch, wenn man so aus Brettspielfamilien die Kinder sieht und dann einfach schmunzeln muss über manche Altersangaben auf den Spielen, weil die Kinder die halt schon deutlich eher mitspielen, weil sie es halt einfach kennengelernt haben und da vertraut mit sind. Da sieht man ja das Gegenteil, ja.
Ja, richtig. Nils, du strebst jetzt auch diese Fachkraft für Gesellschaftsspiele an?
Ja. Bei mir ist es so, dass ich vor 2 Jahren, glaube ich, 2, 2,5 Jahren, eine Brettspiel-AG angefangen habe bei mir in der Schule. Mein Nachbar hat eine, die lief nicht so gut, der hat mir dann erzählt davon und da habe ich gedacht, ey komm, ich probiere das jetzt auch aus. Und dann war ich damals zufällig Klassenlehrer in 5. Und die halbe 5. Klasse saß bei mir in meiner AG und hat gespielt. Dann waren noch ein paar aus Jahrgang 7 und so dabei. Und das rotiert jetzt immer ein bisschen durch. Zu Stoßzeiten waren wir auch schon 25 dann. Das war dann auch echt Stress, muss ich sagen. Also da renne ich dann von A nach B. Aber so 10, 12, 13 sind eigentlich immer da. Und inzwischen sind die eingespielt halt, ne? Die wissen, welche Spiele sie sich nehmen können, worauf sie Lust haben. Heute mal das, morgen mal das und so, ne? Ziehen da also schön raus und dann habe ich auch so ähnliche Erlebnisse gehabt, wie René schon gesagt hat, ne? Dann kommen sie halt irgendwann an, King of Tokyo ist zum Beispiel bei mir so ein, das lieben die halt und dann haben die das halt einfach alle auf einmal und das ist cool halt, ne? Und Andor Junior zum Beispiel war auch so ein Spiel, die kennen halt ganz oft kooperative Spiele gar nicht, ne? Die wissen halt, okay, wir würfeln jetzt hier gegeneinander, wir kloppen Karten gegeneinander und irgendwie geht immer irgendwer frustriert nach Hause so ungefähr. Und dann haben die Andor Junior gespielt das erste Mal und sind da total drin aufgegangen, haben sich angefeuert gegenseitig beim Würfeln, immer nur den Namen gerufen und los, hau ihn noch um. Und das ist jetzt auch kein richtig hartes Spiel, ne? Also Andor kennen wir wahrscheinlich alle und Andor Junior ist, wenn du so ein bisschen weißt, was du machen musst, kannst du das eigentlich nicht verlieren. Aber das war für die halt unfassbar, das zu erleben, ne? Und dann habe ich ab und zu auch mal Ganztagskinder, die dann an dem Tag keine Betreuung haben und dann einfach zu mir in die AG kommen. Da waren dann halt auch welche dabei, die noch nie gespielt haben. Und dann habe ich denen einmal Catan beigebracht. da sind wir nach anderthalb Stunden immer noch nicht wirklich weit gewesen, ne? Und die konnten gar nicht aufhören, die wollten unbedingt bleiben und funkten dann irgendwie Mama, Papa an, können wir nicht noch ein bisschen in der AG bleiben, wir müssen ja dieses Spiel noch zu Ende spielen und so, ne? Also, und das sind so die Erlebnisse, die, weiß nicht, die waren für mich halt Gold wert und deswegen habe ich gesagt, ich muss das irgendwie einbinden und habe dann angefangen, irgendwann mir Gedanken darüber zu machen, was man so für Spiele vielleicht noch in Unterricht einbinden kann. Und dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, Just One auszuprobieren. Ich weiß nicht, Just One kennen wahrscheinlich die meisten. Es ist relativ simpel, ne? Wir wollen irgendwie einen Begriff erklären. Also auch kooperativ, wir arbeiten alle zusammen. Einer muss den Begriff erraten und die anderen müssen alle ein Wort aufschreiben, was diesen Begriff erklärt. Alle Doppeltnennungen werden aber gestrichen. Und dann habe ich gedacht, ey, ich probiere das jetzt aus, ne? Also alle Schüler haben Zettel rausgeholt und dann habe ich das mit 30 Schülern gespielt. Und ich habe halt erstmal probiert, Lehrernamen angeschrieben von der Schule halt so, ne? Erstmal irgendwas, wo sie drauf kommen. Wo sie was mit verbinden und dann schreiben halt 10 Leute das Fach auf von dem Lehrer und sind alle raus, ne? Und dann bleiben noch irgendwann 4, 5 Begriffe über und dann funktioniert das auch, ne? Und dann habe ich 2 rausgeschickt, die sich dann noch drüber unterhalten mussten, schon hat es einen pädagogischen Mehrwert und das habe ich dann irgendwann auf Fachbegriffe ausgeweitet und so, ne? Und so bin ich dann dazu gekommen, dass ich gemerkt habe, ey, da ist richtig was zu holen, auch für den Unterricht und die Motivation war hoch und das ist ja überhaupt eigentlich das Tolle, ne? Dass du die Schüler halt extrinsisch über, also von außen über Spiele so toll motivieren kannst, dann am Unterricht auch teilzuhaben und dann merken die halt gar nicht unbedingt, dass sie gerade Unterricht machen. Das ist natürlich auch mal ein bisschen eine Gratwanderung, so, ne? Was das für ein Spiel ist. Manchmal schauen sie es dann doch, dann haben sie auch wieder keinen Bock. Aber sobald immer noch viel vom Spiel zu merken ist und so, sind die ganz anders beim Unterricht dabei. Und das ist für mich das Tolle.
Aber wenn du jetzt schon so weit bist, im Endeffekt, brauchst du diese Ausbildung dann noch? Ist die Ausbildung für einen Brettspiel-Nerd gedacht oder ist die Ausbildung eigentlich eher für jemanden gedacht, der mit Brettspielen nicht viel am Hut hat?
Das können wahrscheinlich René und Dani besser beantworten Dani willst als du, ich. Soll ich?
Mir ist es egal. Also ich würde sagen, ist geeignet für beide Seiten. Man kann sich damit halt noch so schön Zertifikate holen, mit dem man dann hingehen kann und sagen kann, ich mache das hier als Fachkraft für Gesellschaftsspiele. Das klingt dann nochmal vielleicht ein bisschen anders. Da kann man sich nochmal positionieren. Ich glaube, man kann einfach aus beiden Richtungen, aus dem der Spiele-Nerd, der sich damit annähern will, oder halt aus dem pädagogischen Bereich sich an Brettspiele annähern. Ja.
Ja, also ich denke auch, weil ich finde es immer ganz, ganz lustig, wenn dann die Frage kommt, ja, was ist denn eine Fachkraft für Brettspieler? Dann denke ich mir, ja gut, es gibt eine Fachkraft für Ernährung, es gibt eine Fachkraft für Bewegung und es ist ja nichts anderes. Die haben sich vorher schon mit dem Thema befasst, die haben gedacht, hey, es ist wichtig, dass Kinder sich vielleicht gesund ernähren oder dass Kinder sich entsprechend bewegen. Und die Fachkraft für Brettspiele macht ja im Grunde genommen nichts anderes, aber der Titel verleiht dem ganzen Thema gerade bei den Chefs, ich sag mal den Schulleitern, Institutionen nochmal ein ganz anderes Gewicht, wenn du sagst, ich weiß, was ich da mache, ich habe da ein Wissen hinter, ich habe da einen fundierten Titel, ich habe mich da weitergebildet. Dazu kommt ja auch noch, dass diese ganze Ausbildung dann auch förderfähig ist. Das heißt, es wird tatsächlich unterstützt von verschiedenen Organisationen. Es ist anerkannt, eine anerkannte Weiterbildung und das gibt der Sache, glaube ich, nochmal einen ganz anderen Impact. Viel mehr Rückhalt, glaube ich, auch. Und so ist jetzt zumindest meine Erfahrung, das Netzwerk, was wir hier mittlerweile bei der Brettspielakademie haben, das ist Gold wert. Das heißt, da gibt es verschiedene Chatgruppen für alle möglichen Themen, wo es darum geht, hey, ich brauche hier mal eine Idee für eine neue Brettspielrunde in der Schule. Ich habe das und das Thema, ich will das und das vermitteln mit den und den Altersklassen. Und dann wird dir da, kommt da Schwarmwissen zum Tragen. Und das ist natürlich viel besser, als wenn du da alleine in deinem Kämmerchen sitzt und da dir irgendwie was überlegen musst.
Ja, und es motiviert auch zu sehen, was die anderen so machen. Und wenn dann jemand damit startet, der quasi sich schon was aufgebaut hat, bringt die Person ja auch für den jeweiligen Jahrgang, für die Gruppe sehr viel Input mit.
Also von daher für alle geeignet. Wie gesagt, ich war komplett fremd aus dem Metier Ausbildung, hatte aber, weiß nicht, zu dem Zeitpunkt so 120 Spiele hier rumliegen. Das heißt, hab dann geguckt, okay, wie kann ich es vermitteln, weil ich brauche jetzt im Kindergarten nicht mit Tainted Grail oder was weiß ich nicht ankommen, aber da gibt es ja durchaus auch andere Medien, die ich dann nutzen kann. Da habe ich dann meinen Horizont erweitert. Wie kriege ich denn gut Kinderspiele vermittelt? Wie bringe ich Kindern Spiele bei? Und halt dieses Thema. Also das macht schon Sinn.
Man sieht es ja auch an den eigenen Kindern, ne? Also vorhin, ich glaube, Dani hat es gesagt, oder ich glaube nicht, Sven war es, also die Altersangaben, ne? Das ist irgendwie bei den eigenen Kindern passt das einfach nie. Ja. Und ich spiele mit meinen Kindern jetzt gerade ganz neu Hot Streak, was wir hier auch schon mehrfach durch hatten im Podcast. Meine Kleine, die ist 4 und hat da voll mitgezogen, ne? Und hat das wirklich gut gemacht und auch echt gewonnen und sowas. Also wenn die einmal da begreifen, was los ist und wie sie so ein bisschen manipulieren können, ich weiß nicht, was da drauf steht, aber da steht garantiert nicht 4 Jahre drauf auf dem Ding, ne? Funktioniert trotzdem und da fallen mir etliche Beispiele an. Also und man sieht halt, wie zu Hause bei den eigenen Kindern da auch dann Denken, logisches Denken, Kombinatorik und sowas alles geschult wird und das einfach nur, weil sie es wollen, ja. Wie oft die mich am Tag fragen, Papa, können wir was spielen? Und merken eigentlich gar nicht, dass sie da was für ihren Kopf tun, so ungefähr. Das ist genial halt, ne?
Ja, absolut. Vor allem, ihr habt ja vorhin auch über kooperative Spiele gesprochen. Das ist wahrscheinlich auch eine Art Spiel, wo Kinder gar nicht so in Kontakt kommen normalerweise. Also die meisten sind ja schon kompetitive Spiele. Ja. Auch da kann man ja eine Menge lernen.
Ja, und das ist vor allen Dingen auch gut vermittelt dann immer. Es gibt ja auch nicht nur kooperativ, kompetitiv, es gibt ja auch, wo fange ich an zu schummeln oder wo kann ich mal lügen oder so, und dass die auf einmal lernen, ah, warte mal, wenn Mama und Papa mir was sagen, das ist nicht immer das die Wahrheit, das ist nicht immer das Richtige. Oh, und fangen an zu hinterfragen und dann kommen viel häufiger so Fragen auf einmal wie wirklich, ist das so? Und du denkst ja, nein, war nur ein Spaß und sowas halt. Also, dass sie einfach auch mal lernen, kritisch zu sein und nicht alles hinzunehmen. Also es gibt da so viele Aspekte, die du da mit reinfließen lassen kannst. Das ist schon toll zu sehen, wie sie das dann auch umsetzen im wahren Leben.
Ich habe das Unitama, kennt man vielleicht auch. Ich vergleiche es ja ganz gerne mit Schach. Ich mag Schach überhaupt nicht, aber Unitama finde ich ganz cool. Man hat da ja auch nur 5 Figuren jeweils, die man so aufeinander zuschiebt. Und der Clou bei Unitama ist ja, dass man 5 Karten im Spiel hat, die die Bewegungen vorgeben. Und immer, wenn ich eine Bewegung gemacht habe, geht die quasi zum Gegner. Und ich kriege vom Gegner halt eine Bewegung, die er gemacht hat. Und dann geht das so reihum. Das heißt, man kann ja so ein bisschen dabei dann gucken, was kann ich machen und was gebe ich dem anderen. Und dann fangen die halt auf einmal an, Strategie zu entwickeln und darüber nachzudenken, ja, wenn ich jetzt das da hinsetze, dann hat er aber die Karte und dann ist er in 2 Schritten, also das ist immer mit einem Zug Verzögerung, kriege ich dann die Karte, hat er ja in 2 Zügen quasi eine Karte, womit er einen nach vorne und einen nach rechts gehen kann, kann ich nicht hin und so, ne? Und das ist so cool. Also da laufen dann Denkprozesse, ich glaube, die sind vorher noch nicht abgelaufen. Und außer das sind zufällig Schachspieler, was es natürlich auch immer gibt, ne?
Zur Ausbildung nochmal, ist das eine reine Online-Ausbildung? Wie lange dauert die Ausbildung? Wo kann man sich da melden, wenn sich jetzt irgendjemand dafür interessiert? Wen kann ich da anschreiben?
Also die erste Anlaufadresse, würde ich da sagen, ist die Brettspielakademie. Die findest du im Netz, wenn du es bei Google eingibst, Brettspielakademie. Ich glaube, brettspiel-akademie.de ist da die Seite. Und da werden Seminare angeboten. Das ist mehr, also 4 Phasen im Grunde genommen. Es sind 3 Präsenzveranstaltungen, dann kommt eine Praxisphase und dann das Vorstellen der Abschlussarbeit, die du in dieser Praxisphase quasi entwickelt hast. In den Präsenzveranstaltungen wird dann viel theoretisches Wissen vermittelt, aber immer recht kurzweilig. Es wird sehr viel gespielt, weil es auch alles dann an den Spielen gezeigt wird im Grunde genommen. Du hast immer eine große Auswahl an Spielen, du rotierst während des Seminars, spielst viele Spiele, achtest darauf, lernst die Techniken, wie erkläre ich ein Spiel, wie präsentiere ich ein Spiel, wie bringe ich da gewisse Regeln rein, was für Mechanismen gibt es. Das lernt man halt in diesen verschiedenen Modulen und dann kriegt man irgendwann das Thema, okay, man muss sich Gedanken machen über eine entsprechende Praxisarbeit. Und die wird dann zum Abschluss dann nochmal vorgestellt. Habe ich was vergessen, Dani? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Ne?
Mittlerweile gibt es das Ganze auch gebündelt. Ich glaube, das ist dann eine Woche. Ich habe das auch noch an den 3 Wochenenden verteilt gemacht. Aber ich glaube, mittlerweile gibt es so eine gebündelte Woche, wo man das auch am Stück machen kann, weil das immer so schwierig war mit dem Freibekommen. Glaube ich, hatte die Christina erzählt. Und aber auf der Seite sind die ganzen Termine, Da gibt es auch noch einzelne Fortbildungen. Man kann diese Module auch einfach nur einzeln machen, wenn man sagt, ich arbeite jetzt in der Kita und der Rest interessiert mich jetzt eigentlich gar nicht groß. Ich möchte einfach ein bisschen Input speziell für Kita. Ich muss auch nicht Fachkraft heißen. Ich will mir einfach ein bisschen Input holen. Geht das auch, dass man die einzeln macht, aber auf der Seite ist das alles aufgelistet.
Und die Seminare gibt es mittlerweile deutschlandweit. Also am Anfang war es, glaube ich, nur Hamburg und Nürnberg. Mittlerweile gibt es die in Herne, ist, glaube ich, was. Im Osten weiß ich gar nicht, wo die gerade sitzen. Aber es gibt mehrere Standorte mittlerweile, wo diese Weiterbildungsangebote stattfinden. Ja.
Ich bin mit ihr im Gespräch gewesen. Ich glaube zumindest, dass sie das war beim Educators Day. Mhm. Auf das Spiel. Das erste Mal vor 2 Jahren war das. Und da bin ich quasi auch über die Brettspielakademie gestolpert das erste Mal. Das war wirklich interessant, auch wie sie das da so erzählt hat. Also das lohnt sich, glaube ich, echt das zu machen.
Ja. Ja, richtig cool. Ich glaube, ich bin zur falschen Zeit geboren. Damals gab es das alles noch nicht, als ich in der Schule war.
Naja, das ist, man darf das nicht vergessen. Also gerade in Schule, vielleicht, wenn ich nochmal aus Sicht von Schule gerade berichten kann. Also es gibt so 2 Wörter, die wir schon öfter hören. Das eine ist Gamification und das andere ist Game-Based Learning. Das sind ja unterschiedliche Sachen. Also Gamification ist ja so das Lernen an sich, was dann spielerisch gemacht wird, während Game-Based Learning, also Eckenrechnen ist, glaube ich, so ein Klassiker, den man da nennen kann. Und Game-Based Learning heißt ja wirklich, ich nehme ein Spiel mit in den Unterricht und nehme das zum Lernen. Mhm. Und das wird groß, also das hört man in Schule doch immer häufiger mal, so dass ich das Gefühl habe, das ist eigentlich erst der Anfang.
Ja, merkt man ja, die großen Verlage springen da auf Ubongo, Klassenedition, es gibt Schuleditionen für alle möglichen Spiele mittlerweile. Also die haben da schon den Markt erkannt. Also ja,
diese Ubongo-Version, die ist auch schon, das ist nicht neu, ne? Also die ist schon genau. 4-5 Jahre, würde ich fast schätzen jetzt, glaube ich, draußen. Es geht auch los mit, also ein so ein Beispiel, was ich ganz gerne erzähle, ist, also zwei, das eine ist, ich habe es nie gespielt, weil ich nicht Geschichtslehrer bin, Textura von Daniel Bernsen, ich weiß nicht, ob man den kennt, der hat auch einen Podcast, ist Lehrer und der macht so den pädagogischen Anteil dabei und die haben mal wirklich ein reines Spiel für die Schule entwickelt. Da geht es so um Geschichte, deutsch-polnische Geschichte, irgendwie weiß ich nicht genau, habe ich mir nicht genau angeguckt, weil es für mich vollkommen irrelevant war mit Mathe und Physik. Was anderes, was aber meine Frau mal ausprobiert hat, damals im Referendariat und das ist jetzt auch schon über 10 Jahre her, ist Classcraft. Ich weiß nicht, ob man davon schon mal gehört hat. Das ist wirklich angelehnt an World of Warcraft. Die Schüler machen sich ein Avatar. Das wird dann auch so über einen Computer-Beamer halt irgendwie organisiert. Und dann kriegen die halt alle einen Charakter, suchen sich auch so ein bisschen was aus. Und im Endeffekt ist es eigentlich ein Bewertungssystem. Also die sammeln quasi Erfahrungspunkte über Mitarbeit im Unterricht, über Tests, über Arbeiten und was weiß ich was. Und wenn man das voll durchzieht, dann macht man halt am Anfang auch, also das hat sie nicht gemacht, sie hat das einfach mal so ein bisschen ausprobiert, macht man halt am Anfang auch eine Grenze quasi für Noten. Ne? Also du musst jetzt innerhalb dieses Halbjahres 1000 Erfahrungspunkte gesammelt haben für eine 1 ungefähr. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Schulen sich das trauen, ehrlich gesagt, weil Noten, Benotung, das ist ja sehr kritisch zu sehen. Aber was ich weiß, was sie zum Beispiel damals ausprobiert hat, war so, also ein Test wurde nicht einfach geschrieben, sondern das war dann quasi ein Kampf gegen den Monster. Ne? Und dann mussten da halt irgendwie Hürden geschafft werden, um dieses Monster zu besiegen. Und dann haben halt die wieder Erfahrungspunkte gekriegt als Klasse und so. Ne? Und das hat damals da ziemlich gut funktioniert, muss ich sagen. Es war aber auch so, dass das, ich glaube, es war 9. Klasse, das flachte dann doch relativ schnell ab bei denen damals. Also am Anfang war es ganz toll und neu und irgendwann war es dann so, ja, okay, jetzt müssen wir hier wieder irgendwie ne Classcraft machen und so. Nach einem Monat ist dann so der Effekt ein bisschen verpufft. Ich weiß nicht, wie das in unteren Jahrgängen wäre.
9., 10. Klasse ist ja natürlich auch schwierig, weil dann irgendwann so die anderen Phasen kommen, die ja, wo andere Themen vielleicht interessanter sind.
Ja. Also da gibt's viel, wirklich richtig, richtig viel, was man einfach gar nicht kennt und was man dann halt irgendwie in Erfahrung bringen kann.
Sidequest-Vokabeltest.
genau. Ja, also ich glaube, man sollte wirklich mitgeben, wer Kinder hat, spielt mit denen möglichst viel. Lasst sie viel erfahren, lasst sie scheitern, lasst sie Strategien entwickeln, lasst sie gerade auch so bei kooperativen Sachen, wenn das erstmal schief geht und man dann irgendwie darauf hinarbeitet, dass es klappt und dann funktioniert es auf einmal, da ist der Erfolg so groß und das ist, also was hier zu Hause auch gejubelt wird in solchen Situationen oder in Schule gejubelt wird, das ist so wichtig und da lernen die draus und haben Bock und kommen weg vom Computer, muss man ja auch mal immer sagen, ne? Und von anderen Sachen, die sie vielleicht sonst so nicht so gewinnbringend einsetzen.
Ja, vielleicht, die müssen ja nicht mal komplett wegkommen. Es muss
sagen,
es gibt was anderes. Es gibt auch noch Alternativen. Was ich immer ganz schön fand, das hat die Christine mal ganz, ganz toll gesagt, dass es auch darum geht, natürlich ging es auch darum, um zu gewinnen. Sie hat auch immer gesagt, hey, natürlich spiele ich, um zu gewinnen. Gewinnen ist geiler als verlieren. Und das vermittelt sie halt schon ganz gut. Und dass sie dann auch sagt, aber wenn die Kinder gewinnen sollen, dann sollen sie auch ehrlich gewinnen. Und nicht dieses, ich lasse dich jetzt mal gewinnen, weil das ist ja auch so ein Faktor von Herabwürdigung, wie ernst nehme ich meinen Gegner und so. Und das vermittelt sie alles sehr, sehr anschaulich und mit tollen Anekdoten immer. Das fand ich immer sehr, sehr unterhaltsam bei ihr.
Ja, dass Spiele auch so ein Übungsfeld für Emotionen und Emotionskontrolle sein können. Also, dass ich freue mich riesig, weil ich jetzt gewonnen habe, oder ich muss auch mal aushalten, dass ich jetzt verloren habe, und ich darf auch traurig sein, ich darf diesen Frust fühlen. Das bietet ja ganz viele Möglichkeiten.
Ja, da hat sie doch immer ganz schön, was war es, Monopoly in Belgien, die Werbung?
Ja, müsst ihr mal googeln. Mit den Kindern.
Die Kinderwerbung. Es gibt eine schöne Werbung von Monopoly in Belgien. Und da gab es sehr schöne Bilder, was Monopoly eigentlich für einen pädagogischen Wert bietet anhand von Kindern. Und müsst ihr mal googeln, das ist sehr, sehr schön. Das war sehr lustig.
Ist das gerade ironisch gemeint?
Nein, oder total ernst. Total ernst. Und zwar, ich nenne ein Beispiel, da siehst du ein Kind, das sitzt total gefrustet am Spieletisch, und jeder kennt diese Emotion bei Monopoly, wie gefrustet man sein kann, aber man weiß nicht, worum es geht, man sieht dieses Bild und weiß, es ist Monopoly, es weiß genau, was das Kind gerade für Gefühle durchmacht, oder das nächste Kind jubelt da ohne Ende auf dem Bild und du weißt, hey, es hat gerade einen coolen Move bei Monopoly gemacht, das ist eine Monopoly-Werbung offiziell gewesen, großartig. Mhm.
Cool, sollen wir noch über gespielte Spiele sprechen?
Gerne.
Dann können wir das Thema abschließen und möchte euch mal fragen, was habt ihr in letzter Zeit so gespielt?
Ich finde, Sven, heute darfst du mal anfangen.
Jetzt muss ich anfangen. Nur weil ich dir vorhin ein Cover in die Kamera gehalten habe.
Na, da können wir gerne drüber sprechen.
Ja, nur weil du es selber drüber sprechen willst.
Nee, ich habe Alternativen, hau raus.
Also, ich war letzte Woche Donnerstag bei meinem monatlichen Spieletreff hier im Ort. Und da hat dann einer, nachdem wir ein großes Spiel gespielt haben, hat dann jemand noch gesagt, komm, wir spielen jetzt noch ein kleines Spiel. Und hat Moon Colony Bloodbath ausgepackt. Von dem Spiel habe ich ja jetzt schon sehr viel gehört. Aber das Cover hat mich schon immer abgeschreckt gehabt. Vor allem in Verbindung mit dem Verlag Ravensburger hat es überhaupt nicht zusammengepasst. Also beziehungsweise bei Alea ist es rausgekommen. Und ich habe ja schon mal gesagt, ich beurteile keine Spiele, bevor ich sie nicht gespielt habe. Also habe ich es gespielt, um danach drüber herzuziehen oder eben nicht. Und deswegen kam es auf den Tisch und wir haben es gespielt. Moon Colony Bloodbath ist, wie schon gesagt, von Alea. Der Designer ist Donald X. Vaccarino, den kennen vielleicht einige von Dominion. Und der Artist ist Franz Vohwinkel. Es ist im Grunde ein Deckbauspiel, wobei ich es eher als Handkartenmanagement bezeichnen würde, weil wir bauen effektiv nur ein einziges Deck und das ist das für alle Spieler. Am Anfang besteht das Deck aus ein paar Ereigniskarten, da wird dann eine Karte aufgedeckt für alle Spieler und alle müssen dann eben dieses Ereignis befolgen, was da drauf steht. Drei dieser Karten in diesem Deck erlauben uns, irgendwelche Aktionen durchzuführen. Da kann dann jeder sagen, okay, ich baue ein Gebäude aus meiner Hand, also Handkarten, ich baue ein Gebäude, kostet mich dann Ressourcen, oder ich ernte, dann kriege ich Äpfel, weil wenn das Ereignis Ernährung kommt, müssen eben alle meine Bewohner ernährt werden. Oder ich baue Erz ab oder. Genau, das sind so die Aktionskarten. Aber ganz viele Ereignisse sind da eben auch drin, von wegen, es sterben Leute auf meiner Mondkolonie. Und dann muss ich die Ressource Menschen von meinem Tableau runternehmen. Und wenn ich keine Menschen mehr habe, muss ich ein Gebäude abreißen. Und in diesem Gebäude sind dann halt virtuell 10, 15, 20 Leute drin. Das Gebäude ist dann weg. Ich kriege dann diese Menschen raus als Ressource und muss dann eben von dieser Ressource wieder die Menschen bezahlen. Das Spiel geht so lange, bis ein Spieler keine Menschen mehr in seiner Kolonie hat. Und dann endet das Spiel. Alternativ wenn der Ereigniskartenstapel durchgespielt ist. Also es gibt nochmal einen externen Ereigniskartenstapel, von dem wir dann immer, wenn wir unseren Stapel durchgespielt haben, kommt eine neue Ereigniskarte wieder in unseren aktiven Stapel rein. Und wenn dieser Ereignisstapel, der auf der Seite ist, durchgespielt ist, dann endet das Spiel eben auch. Zusätzlich können wir natürlich auch noch diesen aktiven Stapel von uns allen beeinflussen, indem wir eigene Karten dort reinspielen oder wenn wir spezielle Gebäude bauen, dann kommen da auch irgendwelche Karten mit rein, die das Spiel dann halt in die eine Richtung oder in die andere Richtung beeinflussen. Es kommen Roboter, die irgendwie durchdrehen und unsere Kolonisten schnetzeln. Ja, dann habe ich der Regelerklärung gelauscht. Das ging eigentlich recht zügig. Ich glaube, innerhalb von 10 Minuten war das Spiel erklärt und aufgebaut und da haben wir schon losspielen können. Ich bin super schnell in dieses Spiel reingekommen und es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Das war echt lustig. Also, habt ihr es schon mal gespielt? Also Nils, von dir weiß ich es. Dani, René?
Ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe es zwar auf meiner Liste, aber mich hat diese Kombination von Titel und Verlag ein bisschen abgeschreckt bisher. Zumal ich dann auch die Grafiken jetzt nicht so super fand, dass ich sage, jetzt muss ich es unbedingt haben. Aber es reizt mich halt schon irgendwie, das mal zu sehen, weil es passt nicht zu Ravensburger. Der ganze Titel passt irgendwie nicht zu Ravensburger, aber es klingt spannend.
Ja, genau. Das ist genau meine Meinung und ich habe so viel Gutes gehört vorher jetzt von dem Spiel. Ja, wenn es dann mal auf den Tisch kommt und am Donnerstag war es dann eben der Fall. Ich habe es mir heute übrigens gekauft. Also ich fand es richtig gut.
Also ich kann es auch nur empfehlen. Ich finde es auch, also man hat ja, also das ist ein ganz kleiner Erklärungsfehler gehabt. Es ist ja so, dass man viermal diese, wir haben es auf Englisch, Work-Aktionen drin hat und zweimal Trouble. Und immer wenn Trouble aufgedeckt wird, kommt eine neue Karte von diesem Ereigniskartenstapel rein halt. Und okay, das ist dann auch immer automatisch die nächste Karte, die halt, ne? Und man hat halt extra so Marker, die man benutzen kann, nur damit man quasi mitzählen kann, wie oft denn schon die Work-Aktion war. Denn das ist eigentlich, also das ist das Einzige, wo ich das Spiel beeinflusse. Ne? Wenn Work kommt, dann dürfen alle arbeiten, indem sie entweder ein Gebäude bauen oder Karten ziehen oder sowas. Und da muss ich halt planen. Ne? Ich weiß also, die und die Karte war schon und die Karte kommt noch. Und habe ich vorher noch mal arbeiten, ja oder nein? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Denn ich weiß ja nicht, an welcher Position es gezogen wird. Und dann fängt man schon an, richtig irgendwie sich so eine Strategie zurechtzulegen. Zumindest versucht man das, ne? Also ob das, also bei uns hat es auch noch nicht so gut geklappt, wir sind noch nicht durchgekommen. Ne? Immer irgendwer vorher draufgegangen. Also es wären, glaube ich, schon mal 2 oder so auch bis zum Ende durchgekommen, aber irgendwer hat halt immer vorher keine Bewohner mehr gehabt. Aber das ist cool. Also das macht trotzdem, das ist ein witziges Gefühl, einfach man baut sich das so auf und bevor es eigentlich so richtig losgeht und man so richtig was hat, geht es wieder kaputt. Und das ist cool.
Also ich habe halt auch das Gefühl gehabt, bei dem Spiel kann ich nicht wirklich viel beeinflussen. Also wie du sagst, hat man diese 4 Möglichkeiten, was im Spiel zu beeinflussen. Der Rest sind eben irgendwelche Karten, die dann sagen, jetzt passiert das und jeder hat das zu machen. Auch die Handkarten, also deine Gebäudekarten, die du bauen kannst, sind eben zufällig vom Stapel gezogen. Dennoch, es ist ein kurzweiliges Spiel. Auf der Schachtel steht 45 Minuten drauf. Wir haben nicht so lange gespielt. Wir waren zu viert. Es ging innerhalb von einer halben Stunde, gefühlt noch kürzer, war das Spiel durchgespielt.
Und du bist immer dran, ne? Also du bist voll dabei die ganzen 45 Minuten, weil auch wenn das es spielen ja alle parallel und auch wenn aufgedeckt wird, ist es interessant zu sehen, was da kommt und beeinflusst dich, weil du irgendwas bezahlen musst oder ein Gebäude zerstören musst oder arbeiten kannst halt. Von daher hast du quasi keine Pause in dem Spiel und das ist auch ein schönes Gefühl. Es ist halt trotzdem eigentlich ein bisschen solistisch. Ich habe Solo noch nicht ausprobiert. Theoretisch könnte man das, glaube ich, Solo genauso gut spielen, ne? Weil wenig Interaktion ist, außer dass man sich Karten wegnimmt und so. Und wenn ich halt so einen Twist reinspiele, dann kriegen den die anderen halt auch. Ne? Es gibt auch Karten, die nur mich selber beeinflussen, da haben die anderen gar nichts von, aber über bestimmte Karten kommen halt von diesem Twist-Stapel, weiß nicht, wie auf Deutsch heißt, auch nochmal Karten rein und dann dürfen zum Beispiel alle eine Karte ziehen und müssen eine abschmeißen oder sowas. Ne? Und da ist so ein bisschen Interaktion drin, aber das war es im Prinzip. Aber es macht trotzdem mega viel Spaß.
Ja, genau. Vor allem, wenn du dann deine persönlichen Karten da in diesen Stapel hast und nur du hast dann einen Vorteil davon und alle anderen gucken ins Leere, finde ich schon Interaktion genug. Ja, vielleicht nicht genug, aber es macht schon Spaß.
Ist ja auch ein kleiner Vorteil, ne? Also die anderen haben dann eigentlich auch keine Pause, denn ich meine, nimmst dir 2 Credits oder ziehst eine Karte halt, ne? Irgendwie sowas und sind die Karten dann für dich halt, ne? Und dann wird sofort die nächste Karte aufgedeckt und es geht weiter. Und dann wird der Kartenstapel halt immer dicker und dicker und dicker.
Ja, so dick wird er ja gar nicht. Ich habe nur immer gedacht, okay, schaffen wir jetzt noch eine Runde, nochmal einen Start? Oh ja, wir haben es nochmal geschafft. Und dann nochmal, und dann nochmal. Ja, ich bin da immer ganz unten rumgekrebst. Ich habe dann noch so ein Dom gebaut, da waren dann 25 Menschen drin. Da habe ich gedacht, cool, das wird mich retten. Nee, Pustekuchen, die 25 Leute sind schneller weg, als du gucken kannst.
Ja, das sind diese Dinge, die Roboter reinbringen, glaube ich, ne, irgendwie. Das ist das, da ist ja nochmal so ein interaktiver Teil quasi. Du kannst dann quasi ein Gebäude bauen. Also Roboter sind immer schlecht für alle. Aber du kannst ein Gebäude bauen, wo du halt unfassbar viele Menschen drin hast und eine Roboterkarte reinbringst. Und die Roboterkarte ist dann natürlich für alle da, auch für dich. Aber du hast ja gerade ein Gebäude gebaut mit richtig, richtig vielen Menschen. Dann ist das wieder nicht so schlimm für dich, ne? Und für die anderen schon eher. Also da ist schon ein bisschen Interaktion, muss man sagen.
Ja, und der Witz in dem Spiel ist halt auch super lustig. Jetzt hier gerade auf dem Schachtelrücken, beziehungsweise auf der Schachtelrückseite, steht auf dem Mond, dass wir die Krönung der Menschheit seien, endlich nicht mehr an die Erde gebunden, sondern der Mond als unser Sprungbrett zu den Sternen. Die Raketen sind mit Vorräten und Kolonisten beladen, die Roboter programmiert und einsatzbereit. Alles wurde bis ins allerkleinste Detail geplant. Es besteht absolut keine Gefahr zu scheitern auf dem Mond. Also dieser Witz zieht sich halt durch das ganze Spiel.
Ja, und durch die Regel auch durch, ne? Also wenn du verlierst, steht ja dann irgendwie sowas da, es war von vornherein eine dumme Idee oder sowas. Ja, klare Empfehlung.
Macht Lust, das zu spielen tatsächlich. Mhm.
Ich weiß nicht, wie lange sich das halten wird. Also
ja, das weiß ich auch nicht.
Der Gag ist natürlich witzig, aber ob das nach 10 Spielen dann immer noch so reinhaut, weiß ich nicht so genau. Aber da sind wir.
Wenn du es mal loswerden willst, ne, schickst es einfach rüber.
Das mache ich ja. Noch will ich es ein paar Mal spielen. Ich finde es halt recht pfiffig, dass du gemeinsam ein Deck baust. Ja? Nicht jeder baut sein eigenes Deck, sondern gemeinsam. Nils, jetzt hast du mich reingeritten, jetzt schmeiß ich dich mal ins kalte Wasser. Hast du auch was gespielt?
Kann ich machen, ja. Ich habe was Kleines. Und zwar habe ich irgendwann immer so ein Spiel gesehen mit so einem Fuchs-Cover. Zumindest dachte ich immer, es wäre ein Fuchs. Und irgendwann habe ich festgestellt, es ist gar kein Fuchs, es ist, oh Gott, jetzt muss ich lügen, ein Kojote. Es ist ein Kojote. Und dieses Spiel hat einen Nachfolger gekriegt auf der letzten Spiel. Ursprünglich hieß es Spirit of the Wild. Jetzt heißt es Spirit of the Wild Awakening. Und ich weiß nicht so genau, ich habe irgendwann mal nachgeguckt. Also dieses Awakening ist immer noch das gleiche Spielprinzip von Spirit of the Wild. Also wer Spirit of the Wild kennt, kennt das Spielprinzip im Prinzip wohl. Es ist bei Awakening irgendwas dazugekommen. Und ich glaube, es sind die Karten, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Also es ist irgendwie so ein ganz, ganz bisschen mehr. Das Spiel ist bei Mattel rausgekommen. Designer ist Nick Hayes. Kenne ich gar nicht, ehrlich gesagt. Artist Rachel Quinion. Kannte ich auch nicht. Sagen wir beide nichts. Ne? Also ich müsste jetzt nachgucken, wofür man vielleicht Nick Hayes kennt. Ist ein reines
Nick Hayes hat zum Beispiel Spirits of the Wild gemacht.
Ach was. Ist ein reines Zweispielerspiel, ist angegeben irgendwie mit 20 bis 30 Minuten. Ich glaube, wir haben noch nie länger als 20 Minuten gespielt. Und das Spiel ist ganz witzig. Man hat Tiertableaus, muss ich sagen. Die haben Tiernamen halt und da ist auch immer eine Tierfigur drauf abgebildet. Und da sind dann Löcher drin, in denen man so Steinchen reinsetzen kann. Und dann steht da zum Beispiel sowas wie nur Steine gleicher Farbe. Oder unterschiedliche Farbe oder jeweils zwei gleiche Farben oder irgendwie sowas halt, ne? Und dann hat man in der Mitte eine Schale und einen Beutel, wo diese Steine drin sind und da werden halt Steine rausgezogen und diese Steine versucht man dann zu kriegen halt, so dass es bei einem selber auf diese fünf Tiere drauf passt. Und auch beim Gegner soll das halt auf die fünf Tiere drauf passen, der genau die gleichen fünf Tiere hat. Und gesteuert wird das Ganze über, oh Gott, sind sechs? Nein, fünf. Nein, sechs. Sechs Aktionschips, die man umdreht, wenn man die benutzt. Also wenn ich dran bin, dann kann ich halt einen dieser Chips umdrehen und dann habe ich die Aktion gemacht. Und die erste, also die einfachste Aktion ist, ich ziehe eine Kugel, also nehme mir einen Chip oder eine Perle oder was auch immer es ist, aus dieser Schale und setze die halt bei mir ein. Und das gibt es zweimal, ne? Also zweimal habe ich diese Aktion, ich nehme eine. Dann habe ich einmal die Aktion, ich nehme zwei. Dann habe ich die Aktion, ich ziehe zwei neue aus dem Sack, schmeißt die in die Schale und darf dann eine nehmen und sowas, ne? Und dann dreht man die halt immer um und es gibt halt eine Aktion, die alle wieder aufdeckt. Und an die ist dann, also da liegen noch zwei Karten aus, an die ist dann immer eine Kartenfähigkeit gekoppelt. Also wenn ich meine Fähigkeiten zurückhaben will, dann muss ich halt diese Fähigkeit nehmen, wo ich die wieder umdrehe und darf dann gleichzeitig aber noch eine Karte aktivieren und dann das machen, was halt auf der Karte draufsteht. Und dann ist das so ein wunderschönes, munteres Hin und Her, wo man sich halt gegenseitig so ein bisschen die Steinchen wegnimmt. guckt natürlich, also alle Informationen liegen offen. Das heißt, man kann immer ein bisschen gucken, was sammelt der andere gerade, was braucht er irgendwie, was, welche Aktion hat er überhaupt zur Verfügung. Wenn ich jetzt hier welche rausnehme, kann er mir das wegnehmen und so. Oder muss er sich erst seine Aktion wiederholen. Und man kann diesen Kojoten, der dabei ist, das ist so eine kleine Kojotenfigur, den kann man ab und zu mal steuern. Und dann kann man den halt immer beim Gegner auf eins von den Tieren draufsetzen und dann darf der da keine Steinchen drauflegen. Und dann zieht man das halt weiter bis 5 von so einem besonderen durchsichtigen Steinchen, ich habe den Namen vergessen, gezogen wurden. Und die sind aber ganz wichtig, denn wenn ich so ein Steinchen habe und ich lege die, also die haben so eine extra Aussparung noch auf dem Tiertableau, und wenn ich da diesen Stein reinlege, dann darf ich keine anderen Steine mehr reinlegen, kriege aber am Ende die Punkte doppelt. Das heißt, einerseits will ich die haben, andererseits will ich die nicht haben. Denn einerseits kann ich dann da keine Steine mehr reinlegen und das vielleicht nicht weiter sammeln oder weiter ausbauen, um mehr Punkte zu sammeln. Andererseits werden die Punkte, die ich habe, in dem Moment verdoppelt. Ne? Vielleicht habe ich es auch voll, das Tableau, und dann will ich sowieso so einen Stein drauf haben. Und wenn das erste Mal 5 Steine da insgesamt rausgezogen wurden aus dem Beutel von diesen Steinen, endet halt das Spiel. Und das funktioniert schön. Ist wieder so ein Spiel, ich habe das glaube ich schon ein paar Mal erzählt, Kaffeelänge halt. Ne? Also wir kommen aus der Schule, wir sind durch, wir machen uns einen Kaffee und ey, komm, 20 Minuten, dann machen wir weiter so ungefähr. Und dann ist das halt ratzfatz aufgebaut und dann ist es schon so, dass du, also Komplexität, weiß ich nicht, was bei Boardgame Geek steht, wahrscheinlich irgendwas um die 2 oder 1, weiß ich nicht. Ich hätte es so bei 1,5 oder so angesiedelt. Ne? Also es ist interaktiv, man muss ein bisschen denken, man muss ein bisschen dabei bleiben. Es ist aber natürlich auch Glück dabei, weil ist ja die Frage, was ziehe ich jetzt gerade aus diesem Sack raus? Aber dann ist es halt echt schön, schön so fluffig, kurzweilig dahingespielt. Und wir haben es jetzt, glaube ich, schon 6 oder 7 Mal oder so gespielt. Immer wieder toll. Es sind insgesamt bestimmt 10, 12 unterschiedliche Tiertableaus dabei. Das heißt, alleine da kannst du jedes Mal anders kombinieren, weil du nur 5 davon im Spiel hast immer. Und du hast insgesamt 6 Karten, also 2 Kartenstapel, A3 Karten. Wenn du die benutzt hast, geht die halt immer nach hinten. Das heißt, die werden immer durchgespielt, die Kartenstapel. Und da sind auch nochmal 30 oder 40 Karten drin oder sowas, sodass du da halt auch immer Varianz hast. Das heißt, bisher war auch jedes Spiel irgendwie anders. Und ich weiß auch nicht, ob wir jetzt wirklich zufällig, also wir ziehen die immer zufällig und ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich jedes Tier schon hatten. Das ist schön. So ist es dann auch jedes Mal wieder neu, so ein bisschen denken und inzwischen kennt man die halt und weiß, okay, jetzt habe ich den und den, da muss ich jetzt da und da drauf achten. Ganz toll. Es hat bei Boardgame Geek tatsächlich eine 8,0. Das fand ich krass, ehrlich gesagt. Das wäre nicht meine Wertung. Ja. Also bei einer 7 würde ich noch mitgehen, aber 8 finde ich schon immer sehr, sehr besonders. Das hat es meiner Meinung nach nicht ganz verdient. Aber eine 7 ist es für mich auch auf jeden Fall.
Gut, aber scheint ja anzukommen, ne?
Ja, ja.
Es sind auch in Anführungszeichen erst 326 Ratings. Ja, genau. Also Spirits of the Wild, der erste Teil hat eine 7,3.
Ja, okay.
Gehst du dann eher dort
d'accord? Da bin ich eher, ja.
Hast du den ersten Teil schon gespielt?
Nee, gar nicht. Also ich wollte immer und bin dann irgendwie nie, also weiß ich nicht, ich gucke dann ja schon auch mal, ob ich es nicht irgendwo gerade im Angebot kriegen kann oder irgendwas, ne? Mm. Und es hat sich halt einfach nicht ergeben. Und jetzt war witzigerweise irgendwo der Nachfolger im Angebot, obwohl der gerade erst rausgekommen ist. Dann habe ich gesagt, ey, komm, wir suchen immer wo was Kurzes irgendwie, was wir dann nachmittags mal schnell auf den Tisch bringen können, wenn wir abends wieder keine Zeit haben zu spielen. So, also hole ich das jetzt, nehme das mit.
Aber es klingt für mich so ein bisschen wie Azul in neuem Gewand mit ein paar neuen Kniffen. Irgendwie, ich lege was aus, ich muss gucken, dass ich da irgendwie fülle und muss gucken, dass ich dafür dann Punkte kriege. Oder sagst du, ist doch vom Feeling her ganz anders?
Also ich hasse Azul. Das ist überhaupt nicht mein Spiel. Aber das macht mir Spaß. Also ich würde es nicht unbedingt mit Azul vergleichen, glaube ich.
Okay.
Ich weiß aber auch ehrlich gesagt kein anderes Spiel, was gut passen würde. Vielleicht der Vorgänger. Den müsst ihr noch spielen. Nein, also es hat an der einen oder anderen Stelle natürlich ein bisschen Ähnlichkeit mit Azul, weil du ja auch abhängig davon bist, welche Steine du dann aus dem Beutel letztlich rausgezogen hast und wann du drankommst und wenn welche du nehmen kannst und so weiter. Ne? Und du kannst theoretisch auch Steine überhaben, aber die sind dann nicht irgendwie Strafsteine, die gehen dann einfach zurück in die Schale rein und tun dir nicht weh halt. Ne? Aber es ist, also ich würde fast sagen, so von der Ausgeglichenheit Und dem Glücksfaktor ist das bei Azul ein bisschen besser. Also wenn du Azul gut spielen kannst, dann kommen da ja schon eigentlich alle mit ähnlichen Punkten bei raus. Bei dem Spiel ist es so, dass das auch mal sehr auseinandergehen kann, je nachdem, wie die Steine halt gekommen sind. Ne? Weil es einfach auch deutlich kürzer ist. Meine Frau mag Azul gerne und ich glaube, der macht halt dieses Spirit of the Wild auch Spaß. Vielleicht passt das doch ganz gut.
Cool, also von den Bildern her sehen die beiden Spiele doch sehr ähnlich aus, haben auch beide Tiere, bloß im zweiten Teil oder im neuen Teil, Spirit of the Wild Awakening, sind scheinbar deutlich mehr Spielmaterial enthalten, aber mehr kann ich zu dem Spiel gar nicht sagen, nur das, was ich auf den Bildern halt sehe.
Es ist zweisprachig. Es war alles auf Deutsch und Englisch drin.
Sehr schön.
Nur die Anleitung nicht, die war nur Englisch, fällt mir gerade so auf.
Kann ich das halbe Spiel verkaufen?
Das englische Material. Weil die Tableaus doppelseitig bedruckt sind und auf der einen Seite Englisch, auf der anderen Seite Deutsch. Nur die Karten sind halt in doppelt vorhanden, doppelt aus.
Musst du mit dem Messer die Tableaus in der Mitte durchschneiden. Weiß nicht, ob das wert ist.
Naja, aber wenn du dafür den vollen Spielpreis dann erstattet kriegst und wenn du es verkaufst,
das glaube ich nicht.
Super.
Und statt Steine lege ich dann Smarties rein.
Zum Beispiel.
Pfiffig. Okay, welche Fachkraft für Brettspiele möchte denn jetzt weitermachen?
Ladies first, würde ich sagen.
Ja gut, ich könnte mich auch mit einer neuen Version eines Spiels anschließen. Wir haben nämlich Top 10 Adventures ausprobiert letzte Woche. Und Designer ist Aurélien Picolet, Artist Laura Michaud und ist von Cocktail Games gepublished. Die altbekannte Top-10-Mechanik. Wir haben eine Fragestellung oder eine Aufgabe, die man beantworten muss. Zum Beispiel spiele einen Filmtod. 1 ist langweilig, 10 ist filmreif und jeder bekommt verdeckt eine Karte zugeteilt. Und eine Person ist der Captain am Tisch und muss dann das Gesehene versuchen, der Reihenfolge nach zuzuordnen. Wir spielen also kooperativ. Und Top 10 Adventure greift genau das auf, hat aber die Aufgaben, die kommen, in eine bestimmte Geschichte gepackt, sodass die erste Aufgabe, die kommt, oder die Frage, die kommt, sich halt später wiederholt. Da beziehen sich dann zum Beispiel die Sachen wieder aufeinander. Da hat man sich zum Beispiel an irgendeinem Punkt irgendeinen Gegenstand ausgedacht und irgendwann wird dann danach gefragt, wie man mit diesem Gegenstand zum Beispiel in einer Zombie-Apokalypse kämpfen könnte oder so. Und es baut sich dann halt so nacheinander auf, ist aber die altbekannte Mechanik und hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir kennen schon viele von den alten Karten, das hat man mal oft so nebenbei und als Absacker nochmal gespielt. Und das war jetzt nochmal ja interessant, einfach so ein Thema zu haben, was man dann so ein paar Fragen hintereinander durchspielt und gibt dann halt auch sehr schnell Running Gags, weil sie halt auch vom Spiel immer wieder aufgegriffen werden. Und ja, man hat dann eine sehr schöne Dynamik in der Runde gemacht und wir hatten sehr viel Spaß damit.
Macht das Spaß mit wenig Leuten oder funktioniert das dann nur mit den 10 Leuten oder 9
Leuten?
Also
wir waren jetzt zu 6.
Okay.
Und das hat sehr gut funktioniert.
Und dann hast du 10 Karten oder so, die dann zusammengehören und die werden dann als Aufgabe verteilt?
Es sind immer 5, ich glaube, ja, 5 Aufgaben. Man hat so eine Karte in so einem Schuber drin und zieht quasi so die erste Frage raus, die kann man dann lesen. Und der nächste Captain zieht halt die zweite Frage raus und kann die da lesen. Und dann spielt man aber diese einzelnen Fragen so, wie man es halt von Top 10 kennt. Mhm. Und nur, dass die sich thematisch halt aufeinander beziehen.
Aber wenn du dann da sprachgewandt bist, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr unterhaltsam.
Ja. Zumal das einfach nochmal dieses fördert, dass man irgendwelche besonders witzigen Antworten, die dann einfach nochmal aufgegriffen werden. Dadurch, dass man beim Thema bleibt, man ist jetzt einmal auf dieser Kirmes und erlebt irgendwas oder in dem Spukhaus oder was es halt alles geben kann. Und ja, dann kommen die Sachen halt immer wieder und dadurch hat man halt einfach Insider, lacht sich kaputt und ja, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ein Besuch bei IKEA war, glaube ich, auch dabei, oder?
Ja, den hatten wir jetzt nicht.
Oder es hat irgendwie erzählt, ich weiß nicht. Also da habe ich auch nur gedacht, das ist genial.
Ich habe das erzählt, ja, genau. Das Kuriose an dem Spiel ist, weil Top Ten hat mir überhaupt nicht gefallen. Das kam gar nicht bei mir an. Das habe ich zweimal ausprobiert und beide Male habe ich gedacht, nicht mein Spiel. Und Top Ten Adventures habe ich gespielt. Gerade die Partie mit dem Ikea, ja. Du bist in einem Ikea, du möchtest was einkaufen. Was ist es denn? Von eins ganz klein bis 10 ganz groß. Und später, Frage 3 oder Frage 4, hat sich dann wieder darauf bezogen, den Gegenstand, den du in Frage 1 gekauft hast, mit dem machst du jetzt ja. Bla. Genau, also ich fand das recht pfiffig und Top 10 Adventures hat mir richtig viel Spaß gemacht, obwohl mir Top 10 überhaupt gar keinen Spaß gemacht hat. Das ist sehr kurios.
Okay. Bei uns ist tatsächlich Top 10 auch gemischt immer angekommen, was kam tatsächlich auf die Spielerunde an. Die müssen sich halt drauf einlassen. Wenn du jemanden hast, der pantomimisch irgendwas darstellen soll, sich aber nicht gerne zur Schau stellt, dann hast du da verloren, dann macht das auch einfach keinen Spaß. Aber wenn sich alle drauf einlassen können und die Hemmung auch ein bisschen fallen lassen, ist das richtig lustig. Das war dann ein bisschen interessanter noch, als wir dieses Top 10 18 Plus gespielt haben. Da wurde es dann richtig lustig. Das war dann... Also da wurde es dann auch mal schlüpfrig und das war schon sehr, sehr lustig. Aber da muss man wieder aufpassen, mit wem man das spielt. Würde ich jetzt nicht mit meiner Mama spielen, aber ein anderes Thema.
Ja, aber du hast recht, höchstwahrscheinlich lag es auch bei mir an der Spielegruppe einfach.
Ja, das ist halt einfach so ein Spiel. Entweder hat man Spaß daran, sich was Kreatives, Witziges zu überlegen und das zu spielen, oder man ist halt nicht der Typ dafür. Dann ist, glaube ich, keine der Versionen besonders ansprechend.
Denke ich auch.
Das alte Activity-Problem, ne?
Genau das. Ja.
Ja. Okay, dann darf René noch sein Spiel vorstellen.
Ja, ich bleib mal in der Gruppe, weil ich es gerade schon angesprochen hatte. Familienspiel. Das ist tatsächlich ein Spiel gewesen, was ich auch mit meiner Mutter spielen würde. Da wird es nicht schlüpfrig, da wird es auch nicht komisch, sondern das ist einfach auch ein schönes Wortspiel. Ist 2024, glaube ich, rausgekommen, und zwar ist die Rede von Landmarks, in Deutschland erschienen bei Pegasus, von, jetzt kommen die Namen, Designer war Rodrigo Rego und Artist ist Aaron Neck und Cesar Vergara. Im Grunde genommen geht es darum, ist wieder kooperativ, man spielt zusammen ein Forschungsteam, einer der Spielenden übernimmt die Rolle des Expeditionsleiters und die anderen sind die Gruppe, die dann über eine Insel laufen müssen, von dem Spielleiter, von dem Expeditionsleiter geleitet, anhand von Worten. Und zwar hat man dann eine Karte liegen, da werden Hexfelder drauf abgelegt und auf die Hexfelder werden Worte geschrieben. Man bekommt 3 Startwörter vorgegeben, die man in einer bestimmten Position auf der Insel platzieren muss. Und da stehen dann so Sachen drauf wie Sand, Haus und Lippenstift zum Beispiel. Und dann muss man anhand von Begriffen, die man auf das nächste Hexfeld schreiben würde, muss der Expeditionsleiter versuchen, der Gruppe zu vermitteln, wo das nächste Hexfeld platziert werden soll. Und dieses Hexfeld, wo es dann platziert wird, mit diesem Begriff, den man geschrieben hat, da läuft dann quasi die Gruppe hin. Und dann hat der Expeditionsleiter eine kleine Übersichtskarte, an der er dann die Leute des Teams auf Schätze lotsen will und muss dabei dann Fallen umgehen oder versuchen, neue Vorräte in Form von Wasser zu besorgen, weil man hat nur begrenzte Anzahl und jede Runde, wenn man ein Plättchen gelegt hat, streicht man quasi einen seiner Wasservorräte ab und ist der Wasservorrat zu Ende und man ist nicht zurück im Basecamp, dann hat man das Spiel verloren. Hat man keine Schätze gefunden, kriegt man 0 Punkte, ist quasi wie eine Niederlage und dann gibt es verschiedene Schätze auf der Insel einzusammeln, insgesamt glaube ich je nach Schwierigkeitsgrad 3 bis 4 Stück und die Fallen sorgen halt dafür, dass du zusätzliche Wasserreserven verlierst, dass du zusätzliche Plättchen verlierst, du kannst aber auch versuchen neue Plättchen zu kriegen, du kannst noch Talismänner finden, womit du Fallen und Flüche dann umgehen kannst und der Clou an der Sache ist eigentlich gewesen, wir haben es mit einer recht diversen Gruppe gespielt. Einige kannten sich recht gut, andere kannten sich nicht gut. Und dann fing es an, ja, wie interpretiert man denn das, was da auf der Karte geschrieben stand? Wenn jetzt schon vorgegeben war Sand und jemand schreibt Schaufel oder so, dann weiß man, okay, der will das irgendwie in Richtung Sand legen. Aber an welche Ecke von dem Hexfeld lege ich denn jetzt dieses Schaufelplättchen, will er mir vielleicht doch sagen, man könnte ja auch ein Haus damit bauen, würde man vielleicht eine Sandburg bauen, Sand und Haus, dann legt man das zwischen die beiden Plättchen. Und diese Interaktion zwischen dem Expeditionsleiter und dem Team fand ich relativ spannend, weil ich war am Anfang der Expeditionsleiter und fand es nach dem ersten oder zweiten Plättchen, als ich die Diskussion am Tisch gehört habe, wie die Leute das interpretiert haben, was ich da geschrieben habe, total spannend, weil da dachte ich, okay, der ist eigentlich in der richtigen Richtung, also versuche ich das so zu schreiben, wie er das gerade interpretiert hat, den nächsten Plättchen, dass ich die in die richtige Richtung kriege. Und dann kam aber von der anderen Seite wieder, nee, das hat er so, guck doch mal hier auf der Landkarte, wo ich mir denke, ja, es hat doch nichts mit der Landkarte zu tun, aber es wurde so viel reininterpretiert, was jetzt alles mit diesem Begriff gemeint sein konnte, dass ich das relativ spannend fand. Und wir haben jetzt nur im einfachsten Schwierigkeitsgrad gespielt, hat uns aber gereicht. Also die volle Punktzahl haben wir noch in keiner Partie bisher erreicht und wir haben es jetzt 4 oder 5 Mal gespielt und hat uns sehr gut gefallen. Ist, glaube ich, bei BoardGameGeek auch mit 1, irgendwas bewertet, aber wir würden es, glaube ich, immer wieder auf den Tisch bringen, kurzweilig, schnelle Partien, bisschen Kopfzwirbeln, was du schreibst, die Diskussion genießen und dann ist das, glaube ich, eine ganz runde Sache.
Ich habe es auf dem letzten Brettspiel-News-Wochenende gespielt, da hat es der Dennis mitgebracht. Es hat sehr viele Ähnlichkeiten mit Codenames, allerdings ist es meiner Meinung nach das schnellere Spiel, weil bei Codenames habe ich dann wie viele Felder? Ich glaube 16 Karten, die ausliegen, da muss ich mir erstmal einen Überblick verschaffen. Und da hatte ich immer das Problem, dass die Agenten heißen die, glaube ich, also die Wörter erfinden müssen, Ewigkeiten gebraucht haben und die Downtime für die anderen recht hoch war. Und das ist bei Landmarks überhaupt nicht der Fall. Landmarks kann man übrigens auch in Teams spielen, also kompetitiv Team gegen Team. Da sind dann andere Übersichtskarten drin. Das eine Team möchte eben die grünen Schätze einsammeln, das andere Team die blauen und die goldenen Schätze möchten beide Teams einsammeln. Wer eben zuerst x Punkte eingesammelt hat, gewinnt dann von den beiden Teams. Finde ich auch sehr spannend. Komplett kooperativ habe ich es noch nicht gespielt. Was noch interessant ist, dieses Feld, was in der Mitte liegt, also das Spielfeld, ist A aus Stoff. Ja, aber was eben das Spannende daran ist, es ist doppelseitig. Auf der einen Seite sind es nur leere Felder oder halt weiße Felder. Da kann man nicht viel in das Feld mit rein interpretieren. Wenn man es aber rumdreht, ist eine ganze Landschaft abgezeichnet und dann können die Wörter sich sogar noch auf das Gebirge, was im Hintergrund ist, sich beziehen. Und da gibt es dann noch viel mehr rein zu interpretieren. Genau. Also wie du sagst, die Diskussion wird da total angeregt bei dem Spiel. Finde ich super.
Ich habe es noch nicht gespielt, aber ich habe, also immer wenn das einer erzählt und alle erzählen immer positiv von diesem Spiel, denke ich, warum war das beim Spiel des Jahres nicht auf der Liste? Also zumindest Empfehlungsliste. Es ist irgendwie so, es schreit so danach, finde ich. Und ich weiß nicht, ob es die Ähnlichkeit zu Codenames ist oder was das Problem ist. Aber ich finde, das ist richtig so ein Spiel, das gehört da irgendwie mit drauf. Keine Ahnung.
Ich glaube, es lief einfach unterm Radar. Also ich finde es gut und gerade so Spiel des Jahres wäre es, glaube ich, schon gewesen leicht zugänglich. Ich glaube, die Regeln habe ich in 5 Minuten erklärt gehabt. Wenig Material, du musst, ja, man muss ein bisschen nachdenken, aber es ist halt nichts, wo da einen riesen Hirnzwirbler drin hast. Du kannst dich natürlich total reinsteigern, dann überlegst du, wie kannst du den Begriff jetzt optimal beschreiben oder, aber wenn du das so runterspielst, 20 Minuten, halbe Stunde eine Partie, fertig. Und Downtime, wie der Sven sagt, ist einfach unglaublich gering.
Also du hast die Downtime schon, wenn sich der Expeditionsleiter wirklich Gedanken macht, oh, was muss ich jetzt schreiben und sich dann irgendwie zu viele Gedanken macht, das gibt's schon. Aber er hat eben generiert er die Auslage selbst, beziehungsweise maximal mit einem Gegenspieler. Und dann sind die Begriffe, die schon genannt worden sind, alle schon im Kopf. Also du hast nicht ein Riesenfeld, wo du dir erstmal einen Überblick verschaffen musst, was könnte denn zusammenpassen, sondern alle Begriffe passen schon irgendwie zusammen, weil ich eben das Sand und das Haus habe und mache dann eben meine Burg. Und dann passen die thematisch schon zusammen, die aneinander liegen. Mhm. Und dann ist die Downtime nicht so groß. Aber natürlich gibt es Spieler, die da auch überlegen.
Wir hatten beides. Also ich hatte teilweise auch eine Wartezeit, weil das Team da auch unglaublich viel diskutiert hat. Aber ich fand es spannend, da diese Gedankengänge zu. Also ich war vom Kopf immer mit dabei so und habe nicht irgendwie jetzt aufs Handy geguckt oder irgendwie raus in den Garten geschaut oder so. Und das Team, also war zumindest meine Wahrnehmung, hat sich auch die ganze Zeit, während ich mir einen neuen Begriff überlegt habe, schon den Kopf zerbrochen, was ich denn da jetzt wirklich gemeint haben könnte. Weil wenn sie dann doch auf eine Falle gelaufen sind, dann ging die große Diskussion los, ja, warum habe ich das denn so erklärt und nicht anders geschrieben? Und Das war so, das ging eigentlich. Also es war bei uns nicht so, dass da die Leute irgendwie sich abgehängt gefühlt haben oder rumgesessen haben eine Zeit lang.
Ja, aber diese Downtime ist ja bei Codenames auch nicht schlimm. Wenn die Leute diskutieren und du hörst dann als Expeditionsleiter eben damit zu, dann ist diese Downtime nicht schlimm. Aber wenn wirklich nur einer überlegt und alle anderen können nichts machen, das ist bei Codenames mein Kriterium, wo ich sage, das Spiel ist nicht so gut.
Ja, ich fand es auch nicht gut. Also fand ich Landmarks auch viel, viel besser.
Das hast du aber zum Beispiel bei so Clever, wenn da einer irgendwie, ich weiß nicht, kennt ihr das, wo man da Assoziationen bildet und wenn sich da einer irgendwie gedanklich aufhängt quasi, dann braucht er auch ewig, um dieses Ding zu beschriften, bevor es losgehen kann. Ne? Mhm. Und das ist doch auch irgendwie auf der Liste gewesen, oder?
War es auf der Liste? Ich weiß es gar nicht.
Ja, ziemlich sicher, ja.
Okay.
Ja, ich kann mir auch, also da finde ich auch, gibt es schlimmere Vertreter. Wir haben Landmarks auch schon gespielt, als das. Ich glaube nicht, dass das der Grund war, warum es nicht auf der Liste war. Da habe ich auch schon Spiele mit deutlich mehr Downtime und wo man sich wirklich mehr dran aufhängt an diesen Gedankengang erlebt. Ja.
Wir müssen mal eine Liste machen mit Spielen, die unserer Meinung draufgehört hätten und dann laden wir einen von denen ein.
Warum nicht?
Warum nicht?
Es kann auch einfach am Jahrgang liegen. 2024 kam Landmarks, glaube ich, raus.
Oh, der war auch nicht so schlecht, der Jahr, glaube ich, ja.
Das weiß ich gar nicht mehr.
Vielleicht war auch Pegasus davor die Jahre dran, keine Ahnung.
Aber es ist auf Deutsch draußen, oder?
Ja.
Bei Pegasus rausgekommen, ja. Ja.
Also, wir müssen die Juroren der Spiel des Jahres Auswahl einladen und fragen, wonach sie auswählen.
Ja, Spiel des Jahres wird doch demnächst sowieso wieder bekannt gegeben.
Ja,
das Blick in die Zukunft startet wieder. Habt ihr da schon Favoriten? Müssen wir jetzt nicht besprechen, aber habt ihr schon? Ja, nein?
Na klar, der Sieger steht fest und ich find's doof.
Nein, ich habe mich dafür noch nicht beschäftigt, muss ich.
Ich tatsächlich auch noch nicht. Ich bin da noch komplett unbeschrieben.
Ich finde das so krass. Ich fand es letztes Jahr stand schon. Also Bombast, das war überhaupt nicht überraschend, oder? Dass das gewonnen hat.
Ja, das stimmt.
Und ich finde dieses Jahr ist wieder.
Ich habe noch keinen Überblick. Vielleicht muss ich mir einfach mal einen Überblick verschaffen. Vielleicht sage ich dann auch, ja klar, das Spiel muss es sein. Moon Colony Bloodblast vielleicht.
Kennerspiel wird interessant, glaube ich. Also da wird's. Ich bin ja immer noch gespannt. Ah, jetzt fangen wir doch schon an. Nee, wir heben uns das auf.
Nee, wir fangen jetzt nicht an, wir heben uns. Wollen wir denn noch eine zweite Spielerunde machen?
Ich hätte nur eins.
Ich kann auch
ich
noch.
Hätte auch
ich habe auch was Kurzes.
Was Kurzes?
Also was Kleines, kein Brecher. Die Brecher hole ich nächstes Mal wieder raus.
Ja, dann würde ich dieses Mal einfach aussetzen und ihr dürft nochmal von dem zweiten Spiel berichten.
Okay, dann fange ich an mit einem Spiel. Was ich das erste Mal gespielt habe unter dem Namen Atlantis. Und ich habe gerade nicht nachgeguckt, wann es rausgekommen ist, aber es ist ewig her, es muss irgendwann 19. Also ich schätze vor 2000 ganz deutlich, wahrscheinlich 80er Jahre.
Ich bin gespannt, was du sagst, wahrscheinlich gefällt es dir auch noch.
Und da ging das immer weiter und dann hieß es irgendwann The Island und inzwischen heißt es Survive the Island. Und das ist die Version, die ich jetzt selber auf dem Tisch habe. Und es ist so witzig, ich habe dieses Spiel gekauft, weil ich wusste, meine Kinder werden Spaß dran haben und das ist so ein klassisches Ding, was du, wo du als Familie einfach zusammensitzt und alles ist lustig. Und als ich das gespielt habe, habe ich immer so diesen Vibe gehabt von ich kenn's und dann hatte ich einen meiner Kindergartenfreunde hier und er so, ah Nils, das ist ja Atlantis, das haben wir früher schon zusammen gespielt und so. Ich so, ja scheiße, du hast recht. Also wer vielleicht Atlantis kennt von früher noch, der kennt dieses Spiel. Ansonsten kann ich auch ganz kurz, ganz schnell erklären, was es ist. Wir sind Schatzsucher und stehen auf einer Insel, die untergeht. Früher war es halt Atlantis, das untergegangen ist im Meer. Und wir haben also Figuren und die können halt sich bewegen. Insgesamt können wir immer drei Felder bewegen und wir wollen halt diese Figuren von der Insel, die untergeht, auf das Festland bringen. Also durchs Wasser. Und da haben wir Floße und so weiter. Flöße?
Flöße.
ich sag, das heißt Floße. Okay, wir haben Flöße. Aber das Problem ist halt, das Gewässer ist natürlich nicht sicher. Das heißt, da gibt es Seeschlangen und Haie und Godzilla. Also das, im Spiel steht Kaiju, aber es sieht aus wie Godzilla. Also läuft es bei uns auch als Godzilla. Und Du hast immer drei Aktionen, also als erstes läufst du mit deinen Leuten, dann musst du ein Plättchen der Insel hoch aufdecken, darunter ist dann immer irgendwas, das kann was Positives sein für dich, wie ein Delfin, der dich mal zwei Wasserfelder weitersetzt, es kann aber auch ein Wasserstrudel sein, der alles in den Abgrund reißt oder ein Hai, der auftaucht und dann würfelst du mit einem Würfel und da sind drei verschiedene Farben drauf, rot, grün und blau und die gehören halt zu einem Monster und dann darfst du dir halt eins der Monster aussuchen. Und dann kann zum Beispiel die Seeschlange kann das Floß zerstören und die Leute fressen. Der Hai kann das Floß nicht angreifen, kann aber die Leute fressen und so. Und ist ein bisschen schneller als die Seeschlange. Und Godzilla kann auch an Land. Mega. Ein Mordsvergnügen, ja. Und dann versuchst du natürlich, deine Leute irgendwie an Land zu bringen. Gleichzeitig versuchst du aber natürlich, die anderen zu fressen. Und dann hast du immer diese Entscheidung, okay, jetzt steht mir eine Seeschlange im Weg. Rutsche ich die jetzt weg oder fresse ich den anderen auf und so. Also ein Mordspaß für die Kinder, ein Mordspaß, die dann auch lernen, dass ja auch das zueinander Gemeinsein eigentlich gar nicht so schlimm sein muss, dass das ja echt lustig sein kann. Und dann ist das so ein total kurzweiliges Ding. Und unten drunter stehen, also unter den Männchen stehen unten drunter Zahlen. Und eigentlich ist es so vorgesehen, dass du am Anfang guckst, welches Männchen mit welcher Zahl setze ich da hin. Das sind dann die Punkte von 1 bis 5, die du am Ende hast halt. Ne? Also wenn du 5 Männchen hast, halt kannst du auch 5 Punkte haben so ungefähr oder 25. Nein, so oft ist der 5er nicht drin, aber ne, so unterscheidet sich das. Wir lassen uns dann überraschen. Wir setzen die Männchen einfach drauf. Scheißegal, wir gucken mal, wer wie viele anbringt. Und wenn
das
dann am Ende
einer
mit...
Das kannst du dir eh nicht merken.
Ja, ja, das kommt noch dazu. Ne?
Und gerade ich habe das nach 2 Minuten vergessen, wo ich was hingesetzt hatte.
Also nein, die 5er kann man sich, glaube ich, ganz, also wenn man will, kann man sich die 5er, glaube ich, merken und versuchen durchzukriegen.
Nicht. Nicht in meinem Alter.
Die Kinder kriegen das ganz gut hin, glaube ich.
Die Kinder kriegen das auch ganz gut hin, ja. Die gucken auch immer als erstes, was ist jetzt eigentlich gerade gefressen worden. Und wir haben jetzt noch die Erweiterung gekauft. Da sind auch noch Piranhas dabei und so, die habe ich noch nicht geguckt. Aber da sind auch noch Wale und Flugsaurier und Kraken dabei. Und die Kraken könnte ich auch vom Floß holen zum Beispiel. Und der Flugsaurier kann ganz weit fliegen und so. Also da ist es nochmal lustiger geworden und bringt wieder noch mehr Spaß. Wird rauf und runter gespielt bei uns gerade. Also 2-mal die Woche oder so wollen die Kinder das auf den Tisch bringen und dann los, Papa. Jetzt hast du eine halbe Stunde für uns. Wir spielen Survive the Island. Auch klare Empfehlung von mir. Ist auch nicht so teuer. Macht wirklich als Familienspiel schönes Erlebnis zusammen.
Wenn es nicht so lange dauern würde. Also der Gag ist schon lustig, macht mir auch Spaß, aber dann eben nach einer Viertelstunde ist bei mir die Luft schon raus. Also vielleicht mit weniger Figuren oder so wäre das vielleicht lustiger, aber es trägt nicht über die komplette Spielzeit, bei mir zumindest nicht.
Deswegen lassen wir zum Beispiel, wenn wir zu zweit spielen, ist es eigentlich vorgesehen, dass du 2 Farben hast. Das machen wir auch nicht, dann machen wir eine Farbe und fertig. Und dann geht es relativ schnell, ne? Ja, okay. Ich habe übrigens extra Autor und so nicht genannt, weil erstens kann ich es nicht aussprechen. Obwohl, nee, der heißt, oh, Entschuldigung, ich habe es verlesen. Julian Cortland oder so. Ich bin mir aber nicht sicher, ich müsste jetzt mal Atlantis raussuchen, ob das die, also das sind ja die ursprünglichen Autoren, ob das die gleichen sind. Da müsste ich jetzt eigentlich mal nachgucken, habe ich aber noch nicht gemacht.
Also tatsächlich hatte ich als Kind oder meine Familie hatte als Kind Bekannte und dieser Bekannte hatte Atlantis und ich wollte es als Kind immer haben. Und ich habe es nie bekommen. War voll gemein. Und dann habe ich mich tatsächlich recht gefreut, als dieses Spiel neu aufgelegt worden ist. Aber, boah, nee.
Nicht gut gealtert.
Wie gesagt, es hat halt seine Längen. Es ist schon witzig, wenn du dann den Hai auf den anderen drauf jagst, der gerade sowieso baden gegangen ist, weil der Kaiju auf ihn drauf gestampft ist oder sonst irgendwas. Aber der Witz trägt für mich nicht lang genug, ja. Auf der Schachtel steht, keine Ahnung, 45 Minuten drauf.
Also wenn ich Nils Gesicht sehe, sagt es was anderes.
Ja, Nils hat auch keinen Spielgeschmack.
Ich würde es, glaube ich, auch nicht. Also wenn ich jetzt irgendwie mit Erwachsenen spiele und ich will so eine Art Spiel in dieser Richtung, dann packe ich wahrscheinlich auch eher Jamaika aus oder irgendwie sowas. Ja. Aber so für Kinder ist es halt irgendwie cool. Also die haben da richtig Freude dran. Ich darf es auch, ich wollte es eigentlich mal mit in die AG nehmen. Ne? Dafür habe ich es ursprünglich gekauft und meine Kinder erlauben es nicht halt. Ne? Ich muss es unbedingt zu Hause behalten und weh, du nimmst das mit und wir können es nicht mehr spielen.
Du musst die Schule dir das einfach sponsern, dass du es nochmal kaufst.
Ja, wenn das so einfach wäre. Also klare Empfehlung, auch wenn man ein Familienspiel sucht, wo man ein bisschen fies zueinander sein kann und es trotzdem sehr lustig ist, so kurzweilig ist. Hm. Funktioniert gut.
Okay, cool. Dani, möchtest du?
Ja. Ja, ich habe eben schon die Randbemerkung mitbekommen, dass ihr schon ziemlich viel über Hot Streak gesprochen habt. Aber das war halt letzte Woche auch noch eins unserer Highlights. Also würde ich kurz was dazu sagen, wenn es okay ist?
Ja, aber natürlich.
Ich war nämlich
bisher haben wir nur Tobi, Entschuldigung, wir haben bisher nur Tobi gehört, oder? Ich glaube, Tobi hat einmal drüber gesprochen, oder? Ich glaube, wir haben noch gar nicht so oft drüber gesprochen.
Okay. Ja, ich war nämlich bei uns im Spieleladen, weil wir halt einen Brettspielurlaub geplant hatten mit Freunden. Und ja, was spielt man zu sechs? Die Auswahl war jetzt nicht so groß. Und dann habe ich halt den Ladeninhaber mal gefragt, ja, was empfiehlst du? Und dann kam er halt ganz, ganz begeistert. Und er ist total der Experten-Kennerspieler und so Partyspiele und witzige Sachen mag er nicht so. Aber er war halt super begeistert von Hot Streak. Und ich dachte so, ja, wir haben ja Ready, Set, Bet, brauchen wir nicht. Hab's dann doch mitgenommen, wir haben es ausprobiert und wir hatten richtig viel Spaß damit. Also ich sage mal ganz kurz dazu, Designer ist John Perry, Artist Cecile Gariepi und ist von Strohmann Games. Und wir wetten auf ein Rennen von Maskottchen. Also wir haben einen Hotdog und ein Bärmaskottchen und einen Fisch und noch die Nun, genau, also so eine Königin. Die laufen halt ein Rennen, das ist kartengesteuert. Dann gibt es Karten wie läuft zwei Schritte vor oder läuft zwei Schritte zurück oder fällt hin oder wechselt die Spur und kann dann halt auch aus dem Spielfeld rauslaufen und so. Man sieht ein paar dieser Karten vorab, man spielt selber, verdeckt noch Karten rein und nimmt dann halt Wetten, man nimmt vorher die Wetten, genau, da kennt man die offenen Karten schon, dann spielt man noch selber eine Karte rein und dann wird dieser Kartenstapel halt gemischt und wird abgehandelt. Ja, und jeder ist dann halt auf seine Figur fixiert und wettet und feiert mit, wenn es in der Runde so klappt. Bei uns war das so, dass wirklich wir das auch so ein bisschen moderiert haben. Und ja, der Hotdog läuft zwei Felder vor und nein, jetzt fällt der Fisch hin und so. Und da war halt mit sechs Leuten am Tisch richtig Stimmung, weil der eine sich freute, wenn der andere gerade ja traurig über die Aktion war. Und das hat bei uns sehr gezündet, kam sehr gut an und wir hatten viel Spaß damit. Und das war so eine Runde, die auch Ready, Set, Bet gerne mag, womit es ja oft verglichen wird. Und es war jetzt einfach schneller, fluffiger. Man hatte durch diese eine Karte, die man da so mit reinspielt, das Gefühl, noch ein bisschen Einfluss drauf zu haben. Es ist nicht nur Würfelglück. Und war eine Gaudi. Ja, hat Spaß gemacht.
Ich habe ja vorhin erzählt, ich war heute im Brettspielladen und habe Moon Colony Bloodbath mitgenommen und im gleichen Atemzug habe ich auch Hot Streak mitgenommen, weil Daniel eben so begeistert war, weil Tobi so begeistert war und Sabrina von Spieletastisch, wo ich heute war, die hat dann auch gesagt, ja, mit der richtigen Gruppe, richtig, richtig toll. Dann habe ich gesagt, okay, dann pack's ein, ich nehme es mit.
Ja, ey, das ist für mich auch, das Ding ist ja echt teuer, aber das ist ein Pflichtkauf, also das ist einfach nur genial. Einfach wirklich nur genial. Die Situation, wenn dann echt da alle sitzen und ja, ja, der Hotdog ist gleich im Ziel und er dreht um und läuft den ganzen Weg wieder zurück. Rennt noch drei über den Haufen. Es ist genial. Der Fisch ist ganz weit vorne und läuft vom Feld und ach, was weiß ich. Also es, und alle sind dabei und jubeln und yay und dann, ah, nein. Und, ach, so cool. So cool.
Ja. Und hat jetzt auch eine Auszeichnung gekriegt. Also es tatsächlich kommt es wohl an.
Kam dieses Jahr von Strohmann raus und ja, es ist verhältnismäßig teuer, finde ich zumindest, 45 Euro für, ja. Die Figuren sind groß, aber ansonsten sind ein paar Karten drin und so ein ausziehbares Spielbrett aus, ich weiß gar nicht, aus was das ist.
Plane irgendwie, ne?
Irgendeine so eine Plastikplane, ja.
Ja. Ja, das Design der Schachtel ist halt sehr speziell. Die Größe fällt auf und dann, dass auch die Schachtel halt diese Plane beinhaltet, wo die drauflaufen und so. Es fällt halt ins Auge, wenn man es so im Regal stehen sieht.
Man muss aber auch sagen, also ich finde es auch, also die Figuren sind natürlich der Hammer, ne? Und die werden natürlich gekostet haben in der Produktion. Genauso wie die Plane, die da ausrollt und so. Aber ich finde auch zum Beispiel, also dieses Spielgeld hat ja eine vernünftige Qualität und so, ne? Und auch die Karten haben ja eine vernünftige Qualität. Ja. Und diese Wetteinsätze, das ist dicke Pappe und so, ne? Also das ist schon cool. Und im Regelbuch steht ja am Anfang auch irgendwie noch so eine kleine Story drin irgendwie und hinten sind Informationen zu den Maskottchen. Also es ist schon so, dass das eigentlich von vorne bis hinten, finde ich, durchdacht ist und dann da auch eigentlich irgendwie, muss man sagen, das Geld wieder verdient ist, also wert ist halt, ne?
Ich fand es halt so ansprechend. Wir haben viel Spaß in Runden mit Ready, Set, Bet gehabt und ich habe dann, ja, es ist halt sehr rundenabhängig, ob Leute sich auf diese Art Spiel einlassen wollen oder nicht und ob die da mitfeiern oder ob sie einfach ihre Chips hinschmeißen und warten, was passiert. Und in den Runden, in denen das gut ankommt, ich sag, dann muss das ja der Renner sein, weil es optisch auch einfach noch mal mehr hermacht. Und thematisch, wenn ich jetzt jemandem sage, ja, ich habe hier so ein Wettspiel, es geht um Pferderennen, da catche ich vielleicht weniger Leute mit, als wenn ich das auf den Tisch stelle und man einfach schon diese Figuren anfasst und anschaut und schon denkt, oh, was ist das denn? Es macht einfach neugierig und ja, ist ansprechend optisch.
Ja, es ist halt was anderes, ob du sagst, ich hier das Pferd Nummer 1 gewinnt vorne oder der, ja, Hotdog läuft vorne weg. Ja. Das hört sich halt irgendwie schon ein bisschen anders an. Ne?
Und dieses Würfeln kann sich so ziehen, mhm, bei Ready, Set, Bet. Und bei Hot Streak, es geht halt wirklich flott durch diesen Kartenstapel durch. Und es ist nur bei beiden Spielen halt, die Leute müssen Lust drauf haben. Man muss es auch ein bisschen moderieren und die Stimmung halt am Tisch haben, dann ist es einfach super viel Spaß. Wenn man da keine Lust drauf hat, ist es einfach das falsche Spiel. Ja.
Es scheint ja auch ein bisschen lustiger zu sein als Ready, Set, Bet. Ready, Set, Bet ist ja mehr so eine Rennsimulation wahrscheinlich. Ich habe beides noch nicht gespielt. Wie gesagt, Hot Streak erst heute gekauft. Und die Maskottchen können ja auch hinfallen und wieder rumdrehen oder vom Spielbahn laufen oder wieder rückwärts laufen. Und das ist halt mehr Fun, denke ich mal.
Ein bisschen chaotischer, glaube ich auch.
Ja.
Behaltet ihr Ready, Set, Bet oder hat das jetzt Ready, Set, Bet abgelöst bei euch?
Boah, gute Frage. Also erstmal bleibt es auf jeden Fall. Mal schauen, wie oft in Zukunft, wenn in den Runden, wo wir beides gezeigt haben, was so gefragt wird häufiger. Ich finde, es hatte halt auch immer seinen Reiz, weil man noch relativ lange mit den Wetten ja warten kann. Man kann ja im laufenden Spiel noch wetten, das ist halt auch der Unterschied. Und wie lange spart man sich seine Chips auf und nicht, das hat man da natürlich nicht. Aber mal schauen. Aktuell bleibt es noch.
Es ist noch eine Erweiterung rausgekommen für Ready, Set, Bet jetzt. Die soll ziemlich gut sein. Also habe ich nur so in der ersten Kritik gelesen. Und da hatte ich schon so das Gefühl, ob das ein bisschen die Antwort war jetzt.
Ja, also, kaufen.
Wenn ihr überlegt, das zu behalten, wäre das vielleicht beim Blick nochmal wert.
Ja.
Sehr schön.
Okay, cool. René, dann darfst du den grünen Abschluss machen.
Krönender Abschluss ist tatsächlich eine sehr schöne Überleitung. Und zwar kommen wir jetzt von den leichten, schnellen Spielen zu einem etwas komplexeren Schwergewicht, das tatsächlich bei mir schon relativ lange auf dem Tisch steht jetzt. Ich habe es einmal schon durchgespielt, habe aber dann nochmal, weil ich da so diesen Entdeckergeist bei mir geweckt habe, nochmal angefangen und jetzt alleine gespielt. Und zwar ist die Rede von Tainted Grail. Und zwar den ersten Teil noch, Fall of Avalon. Und zwar ist das ein Spiel von Awakened Realms. Erschien 2019, war ursprünglich eine Kickstarter-Kampagne, wie fast alle Spiele von denen mittlerweile. Ich glaube, das war aber tatsächlich noch bei Kickstarter und dann danach ist es ja alles nach Gamefront rüber. Designer ist der Christoph Piskorski, der auch für die ganzen anderen Spiele von Awakened Realms zuständig ist. Genauso wie die Artist dann halt der Petro, oh jetzt kommt's, Fokovic oder wie der heißt, die halt eigentlich alles bei Awakened Realms designen und mitentwickeln. Und Hintergrund ist, ist ein Spiel, also ich würde es eigentlich als Solospiel definieren. Ich glaube, es gibt auch Leute, die sagen, es funktioniert auch zu zweit gut, aber es ist im Grunde genommen ein Abenteuerspiel in der Welt von nach König Artus in Avalon. Es ist ein narratives Spiel mit unglaublich viel Material, vielen Karten. Und zwar geht es darum, man spielt einen von vier Helden, die versuchen, Avalon zu retten. Ja, die Story besagt, dass man am Anfang halt in einem Dorf ist. Das Dorf geht langsam vor die Hunde, weil drumherum die Wirtnis halt um sich greift und sich Avalon nach und nach zurückholt. Und man macht sich halt als Held dann auf die Suche und versucht, als die Welt zu retten im Grunde genommen. Und wie funktioniert das Spiel? Man hat ein Charakterboard, wo man bestimmte Eigenschaften drauf hat, wie Lebensenergie, Lebenspunkte, Energie und dann noch der geistige Zustand, die Furcht. Man hat verschiedene Ressourcen, die man sammeln kann und versucht dann halt über die so eine Explore-Phase halt die Welt von Avalon zu bereisen. Und das einzig Schwierige an der Sache ist im Grunde genommen, man hat zu viele Optionen, um alles machen zu können. Das heißt, man kommt relativ schnell durch die begrenzte Anzahl an Energie. Jede Bewegung, jede Aktion, die man macht, kostet Energie. Man hat pro Tag immer eine bestimmte Anzahl an Energie zur Verfügung und versucht dann halt verschiedene Szenarien. Im Basisspiel sind 15 Szenarien oder 15 Kapitel drin, die Geschichte zu lösen und halt sein Dorf und damit auch Avalon zu retten. Ich möchte da jetzt gar nicht so viel mehr über die Geschichte sagen, weil man da sehr viel spoilert. Das Coole an dem Spiel ist, man hat einen Kartenmechanismus für die Entdeckung der Welt und auf den Karten hat man die Möglichkeit, dann diese Karten zu erkunden und kriegt dann über ein Buch, in dem dann Kapitelnummern stehen, halt die Möglichkeit, diese auf den jeweiligen Landmarks dann halt Aktionen zu machen und diese Welt dann weiter zu erkundigen. Man bekommt immer wieder Optionen, ob man dann noch einkaufen möchte, ob man noch weiter erkunden möchte, möchte man in eine Höhle eintauchen, möchte man vielleicht die Aktion der Karte ausführen. Jede Karte hat eine einzigartige Aktion, die man einmal pro Tag ausführen kann, wie Nahrung suchen, Leute treffen, nach Schätzen suchen und versucht so halt die Welt zu erkunden. Das, was den Reiz bei dem Spiel für mich ausmacht, ist halt, man muss sich entscheiden. Man hat immer so viele Optionen und das Spiel ist darauf ausgelegt, das steht auch in den Regeln, man kann nicht alles erkunden. Man muss sich irgendwo fokussieren und muss dann halt auch Sachen liegen lassen und nicht erkunden oder ignorieren, um in der Story weiter zu können kommen, weil das Problem ist an der Sache, die ganze Insel wird am Leben gehalten von sogenannten Menhiren, die man halt am Leben halten muss und die haben ein Coin, der langsam runterzählt von 6, 5, 4, 3 und bei 1 wird der Coin entfernt dann irgendwann nach der Runde und dann, wenn der auf 0 ist, verschwindet der und reißt damit dann auch die Landschaft um sich herum in diese Wirrnis, in diese Dunkelheit zurück und man kann da im Grunde genommen nicht mehr gefahrlos reisen und kriegt dann Schaden und verliert im Grunde genommen Zeit, Kapazitäten und dann halt auch diese Landstriche, die man dann nur bereisen kann, wenn diese Maniere aktiv sind. Und was mir daran sehr gut gefällt, ist diese Geschichte von der Artus-Saga weiterzuerzählen und mit diesem düsteren Charakter. Also von daher fand ich es richtig gut. Kennt ihr das Spiel? Habt ihr es gespielt?
Es steht bei uns im Regal auf dem Pile of Shame. Mein Mann hat das gekauft. Ja.
Was mich am Spiel so ein bisschen stört, ist die Materialschlacht, die man da noch hat. Also jedem, der mal damit mit dem Gedanken gespielt hat, es zu kaufen, kauft euch die Corebox. Es reicht. Man braucht nicht die Miniaturen drumherum. Die Miniaturen sind, finde ich das gemein, wenn man das sagt, aber bei Awakened Realms immer nice to have. Das Grundspiel funktioniert meistens super. Es wird die ganzen Kreaturen, die da in dieser Erweiterungsbox sind, die heißen irgendwie Monsters of Avalon, die kannst du wunderbar über eine Karte, du hast eine Karte, die Eigenschaften der Monster hat, wunderbar darstellen und es blockiert dann nicht das Spiel oder so, wenn du die Miniaturen nicht hast. Also es funktioniert wunderbar.
Braucht man die Miniaturen überhaupt jemals?
Ja, wenn man sie bemalt, sieht es natürlich super
das
aus.
Das ist was anderes. Also
ja, dann macht es auch eine ganz andere aus. Tischpräsenz. Aber für das Spiel, für das Erlebnis des Spiels ist es kein Unterschied. Weil ja. Die Karten, die man von diesen Monstern hat, die haben auch noch unterschiedliche Fähigkeiten. Das heißt, einige kannst du nur bespielen mit der Diplomatie und andere musst du bekämpfen. Dafür gibt es einen Kampfkarten. Das heißt, du hast ein Diplomatie-Kartendeck und ein Kampfkartendeck. Und du hast bestimmte Eigenschaften in deinem Charakter, die du auch entwickeln kannst. Und das heißt, diese Karte legst du dann auch, wenn es zu einem Konflikt kommt, entweder einer diplomatischen Auseinandersetzung oder einer Kampfauseinandersetzung, legst du vor dir hin und legst Karten an, die du von deiner Hand abspielen musst. Und das heißt, du brauchst diese Karten. Und die musst du sowieso rausholen. Und dann hat sie sich für uns halt auch nicht ergeben, die Miniaturen auf den Tisch zu packen.
Wenn du Karten sagst, sind das dann Standys, die auf dem Spielbrett rumlaufen?
Nee, es sind, legst sie dann einfach hin. Entweder hast du die Miniaturen und stellst die Miniaturen dann auf die Welt, oder du legst halt die Karten dann dahin.
Also du legst die Karten auf die Felder, wo die Kreaturen sind.
Genau. Oder du stellst halt die Miniaturen hin, wenn du zu viel Geld hattest und wie ich.
Okay, aber wird das mit den Karten dann nicht irgendwie unübersichtlich oder gibt es da einen Platzmangel?
Nee, auch nicht, weil du hast in dem Spiel, dadurch, dass es relativ düster ist und relativ minimalistisch, verschwinden die Karten relativ schnell wieder. Das heißt, wenn du die besiegt hast, verschwinden sie wieder, kommen sie wieder vom Spielfeld. Es gibt nur ganz wenige Kreaturen, die wirklich lange auf dem Spielfeld sind, und die stören dann aber auch nicht wirklich, weil du denen versuchst, auch aus dem Weg zu gehen, aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt hier nicht spoilern möchte. Und das heißt, die beeinflussen eigentlich auch nicht so dein wirkliches Spielverhalten.
Ich habe einen Kumpel, der das hat. Und der sagt immer, also der geht viel in diese Richtung bei Spielen. Und der sagt immer, Nils, wenn du solche was spielen willst und du willst Charakterentwicklung, dann spielst du Sword and Sorcery. Und wenn du richtig geile Story willst, dann spielst du Tainted Grail. Und ich habe es mir dann geholt bei Steam, glaube ich, war es. Da habe aber noch nicht die Zeit gehabt, es anzufangen. Aber jetzt kriege ich gerade wieder richtig Bock. War ja dann auch genau das, was du sagst mit Materialschlacht, das wird mir dann alles abgenommen, ne?
Ja, genau. Also bei Steam weiß ich nicht, wie gut es funktioniert. Also Steam, da gibt es ja auch, ich glaube, da gibt es sogar zwei Varianten mittlerweile bei Steam, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, eine hatte ich damals direkt auch über den Kickstarter mitgekriegt, und das hat mich jetzt nicht so gecatcht, aber gibt die Atmosphäre ganz gut wieder. Was ich bei dem Spiel wirklich cool finde, die Story, die sie sich überlegt haben, und das spielst du, also reine Spielzeit sind vielleicht so 40, 50 Stunden. Also ist immer noch viel für ein Brettspiel, ja. Aber die Story ist halt wirklich gut. So, und es zeigt halt so ein bisschen die Realität. Bei vielen Spielen hast du halt so, ach, dann guckst du hier nochmal und dann gehst du da nochmal gucken und dann weißt du, ach hier, der eine Held, den muss jetzt ganz dringend retten und der stirbt sonst. Aber dann guckst du hier nochmal in dem Laden, quatsch nochmal mit der Oma und gehst dann nochmal über den Marktplatz und kaufst nochmal schön ein. Und das hast du, die Chance hast du bei Tainted Grail nicht. Weil die Zeit gnadenlos runterläuft und die setzt sich auch massiv unter Stress. Und das haben die schon sehr, sehr gut rübergebracht. Also mir gefällt es sehr gut. Obwohl der Kampfmechanismus bei Sword and Sorcery deutlich besser ist.
Wenn du aber ein storylastiges Spiel spielst, dann finde ich, also und das Commitment eingehen willst, dann sind eigentlich auch 40 und 50 Stunden nicht mal unbedingt viel, oder? Ja. Also eher so das, was man dann erwarten würde.
Es ist tatsächlich von diesen Spielen jetzt auf meiner Nummer 2. Das erste ist, hatte ich, glaube ich, mal zum Eingang irgendwann gesagt, ist Etherfields. Das haben wir 120 Stunden oder so gespielt. Das fand ich von der Story noch besser. Aber jetzt die Atmosphäre in Avalon, dieses Düstere, das haben sie schon echt richtig, richtig gut gemacht. Also das
muss es mal anfangen, glaube ich.
Macht das.
Zu wenig Zeit.
Und es ist tatsächlich für mich solo besser als zu zweit, weil du liest halt die ganze Zeit in diesem Storybuch und dann liest du halt einem die ganze Zeit was vor, und das ist für mich ein astreines Solospiel. Aber es waren auch andere Spiele wie Isotherian Guard. Das ist auch ein Solospiel. Es wird halt beworben, dass es mit, ich glaube, bis zu 4 spielen kannst. Kann ich mir nicht vorstellen, dass Tainted Grail zu viert funktioniert. Also. Da hängst du 3 Leute, glaube ich, relativ schnell ab.
Okay. Mit diesen Schlussworten.
Du hast Sven abgehängt.
Du hast mich abgehängt. Von dem Spiel habe ich zwar schon gehört, aber selbst noch keine Berührungspunkte gehabt. Bei Steam gibt es bestimmt mal Miniaturen dazu. Kann man sich vielleicht als Add-on dazu kaufen. Muss man es nicht selber bemalen. Aber viel mehr kann ich über dieses Spiel nicht sagen. Tainted Grail. Okay. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt schon über 1,5 Stunden auf der Uhr. Nach dem Schneiden wird es vielleicht ein bisschen weniger sein, aber lassen wir unsere Hörer nicht überstrapazieren und beenden wir diesen Podcast. Ich danke allen Zuhörern fürs Zuhören, dass ihr so lange ausgehalten habt. Ich bedanke mich recht herzlich an Dani, dass du eingesprungen bist hier in den Podcast. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen hier bei uns.
Ja, gerne, und danke für die Möglichkeit.
Und auch danke an René und Nils, und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Podcast. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.
Vielen Dank, dass du unseren Podcast gehört hast. Hinterlasse doch bitte eine positive Bewertung oder einen kleinen Kommentar. Auf unserer Homepage www.brettspiel-news.de findest du aktuelle News rund ums Thema Brettspiel. Du kannst uns ebenfalls auf Instagram oder Facebook folgen. Und wenn du mit uns plaudern möchtest, dann melde dich auf unseren Discord-Server oder schreibe uns eine E-Mail an podcast@brettspiel-news.de. So, und hallo und nein.
Den ersten Outtake haben wir damit, sehr schön.
Nein, ich habe am letzten Mal keine Outtakes reingenommen, weil ihr einfach keine Outtakes produziert habt.
Doch, achso, ne, dann war das letzte Mal, als ich dabei war, da waren am Ende welche.
Ja, natürlich, wenn du dabei bist, gibt's Outtakes, ist klar. Dani, wie viel Podcast-Erfahrung hast du?
Gar keine.
Das ist gut. Spielen in Schulen und wir haben kompetente Leute hier.
Wir haben Leute hier, kompetent würde ich vielleicht weglassen.
Übrigens, als Sven gesagt hat, das wird alles weggeschnitten, meinte er, das wird alles ans Ende geschnitten.